Live-Sport auf meinsportradio.de. Die aktuellen Ergebnisse, die Stimmung aus den Arenen und alle Hintergrundinfos zu den Spielen. Immer informiert sein, auch von unterwegs, mit der kostenlosen meinsportradio.de App. 90 plus on air, Transfer-Spezial auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen hier auf meinsportradio.de am Transfer-Deadline-Day. 2 Stunden lang ist das Transferfenster in einigen Teilen Europas noch geöffnet. Es kann also noch ein bisschen was passieren auf dem Transfermarkt in Europa und wir werden euch auf dem Laufenden halten hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Malte Asmus und ich begrüße unsere Experten in Sachen Transfergeschehen. Die Kollegen von 90plus, als da wären heute Chris McCarthy, Marius Merck, Manuel Behlert und Christoph Albers. Hallo ihr drei, vier.
Hallo.
Ja, heute sind es 4, sonst seid ihr immer zu dritt. Heute in voller Mannstärke, kann man fast sagen. Also fast jede Liga in Europa mit einem Experten von euch abgedeckt. Und bevor wir ja auch ins Live-Geschehen einsteigen, vielleicht Chris noch kurz die Erwartung. Was haben wir in den nächsten 2 Stunden denn ja zu erwarten? Kommt da noch der ein oder andere große Knallertransfer?
Also den großen Kracher können wir jetzt eigentlich nicht mehr erwarten. Das ist eigentlich alles schon über die Bühne gegangen. Die Mega-Deals sind alle fix. In den nächsten Stunden dürften sich eher kleinere Transfers ergeben, beziehungsweise ein paar Verpflichtungen und Leihen von Mittelfeldteams, würde ich mal behaupten. Ja, das dürfte es eigentlich gewesen sein, aber wer weiß, besonders in England gibt es ja oftmals noch eine späte Überraschung.
Unser Faxgerät ist auf jeden Fall auf Empfang. Sobald sich irgendwas tun wird auf dem Transfermarkt, irgendwas live tun wird, werdet ihr dieses Geräusch hören. Ja, und dann fällt bei uns hier auf dem Schreibtisch dann das entsprechende Fax raus und ihr wisst genau Bescheid, welcher Spieler zu welchem Verein geht. Wer geht wohin, wer ist bereits wohin gegangen? Da lasst uns doch erstmal, bevor wir dann hoffentlich vielleicht noch den einen oder anderen Wechsel live verkünden können, mal gucken, was dann bisher geschehen ist. Und da hat sich ja gerade am heutigen Tag in Sachen Bundesliga und Premier League dann noch einiges getan. Vor allen Dingen natürlich die Personalie Aubameyang. Da ist endlich dann doch eine Entscheidung gefallen. Wir gucken mal auf die 5 großen Ligen in Europa so im Schnelldurchgang. Ein kleines Roundup. Fangen wir doch einfach mal in der Bundesliga an. Manu und Marius, ihr beiden habt euch mit dem Bundesliga-Transfergeschehen so far beschäftigt.
Genau. Bis jetzt ist in der Bundesliga-Winterpause doch einiges passiert. Also der FC Bayern hat beispielsweise mit Sandro Wagner eine Backup-Position geschlossen, die seit längerem offen war. Wagner hat jetzt auch in den ersten Spielen als Joker schon gezeigt, dass er auf jeden Fall in der Lage ist, Bayern weiterzuhelfen, hat auch selbst schon gesagt, dass er mit der Joker-Rolle gar kein Problem hat und die Stellenbeschreibung lesen konnte. Dementsprechend ist das auf jeden Fall ein Transfer, der Bayern weiterbringt, der einfach mehr Entlastung in der Offensive bringt. Ansonsten war beispielsweise in Dortmund viel los. Subotic, Bartra, Aubameyang sind gegangen. Aubameyang natürlich heute noch, das ist auf dem letzten Drücker passiert. Sergio Gomez von Barca, ein Riesentalent geholt. Mit Manuel Akanji von Basel auch einen vielversprechenden Innenverteidiger geholt. Michy Batshuayi heute noch geliehen von Chelsea. Da werden wir später natürlich auch noch drauf eingehen. Wo beispielsweise auch noch einiges passiert ist beim VfL Wolfsburg, das muss man ein bisschen kritischer hinterfragen, also über Renato Steffen brauchen wir nicht reden, das ist ein relativ solider Spieler vom FC Basel. Adnan Memedi finde ich jetzt persönlich eher Durchschnitt, wenn man bedenkt, dass man mit dem Tepp und Gomez einen sehr talentierten und einen sehr erfahrenen Spieler abgegeben hat. Interessant ist auch der HSV, der beispielsweise überhaupt nichts gemacht hat, was aber auch an finanziellen Mitteln lag, die einfach nicht vorhanden waren. Bremen finde ich ganz ordentlich mit Langkamp und Rashica noch 2 gute Optionen verpflichtet. Schalke war auch verhältnismäßig clever, finde ich, mit Barba, Piazza und Teuchert. Auf jeden Fall 3 Spieler geholt, die sehr gut in das Konzept von Domenico Tedesco passen. Freiburg hat auch gut in die Breite investiert. Mainz im Abstiegskampf, finde ich, ist tendenziell schlechter geworden. Jetzt auch noch durch den Abgang von Viktor Fischer. Köln natürlich bis jetzt sehr positiv mit Terodde und Cosiello, die auch in die 2. Liga mitgehen würden. Gladbach hat die Oxford-Verpflichtung auf Leihbasis noch durchgebracht heute. Stuttgart hat natürlich gar kein gutes Bild abgegeben. Erst Spieler verpflichtet, die noch zu Hannes Wolf passen könnten und dann den Trainer entlassen. jetzt nichts mehr für die Offensive geholt. Und auch RB Leipzig würde ich eher negativ bewerten, die nicht auf die Halstenberg-Verletzung reagiert haben, jetzt mit Adem oder Lookman zwar einen sehr talentierten Spieler verpflichtet haben, aber jemanden, der in eine ja schon sehr gut besetzte Offensive passt. Und ja, wenn Marius noch irgendwas auf dem Herzen hat, kann er das natürlich gerne noch ergänzen.
Ja, relativ wenig jetzt noch auf dem Herzen, weil du mir... Ja, du hast eigentlich schon alles ganz ziemlich gut gesagt. Würde ja vor allem jetzt bei dem Punkt Schalke recht geben. Also ich wäre fast versucht, sie als einen der großen Gewinner auf dem Transfermarkt in der Winterpause zu nennen. Die ganzen Deals machen durchaus Sinn. Darüber hinaus noch für den kommenden Sommer Marc Uth sich ablösefrei gesichert, aber natürlich wirkt dann der Abgang von Leon Goretzka eben zu jedem Zeitpunkt dann doch sehr schwer. Aber im Wesentlichen hast du ja gerade schon alles perfekt ausgezählt, hat sich für Bundesliga-Verhältnisse im Januar sehr viel getan. Der gibt ja auch in der Hinsicht echt die größten und bisher wohl erkennbarsten positiven Effekte sind klar bei den Kölnern bisher zu sehen, die glaube ich schon in diesem Jahr fast so viele Punkte wie im gesamten letzten Jahr geholt haben, auch vor allem wegen den Neuzugängen und gerade Simon Terodde. Ja, also im Wesentlichen habe ich wenig zu deinem Gesagten hinzuzufügen.
Marius, vielleicht können wir zu Stuttgart noch kurz was sagen, weil Manuel gesagt hat, die geben kein gutes Bild ab. Die haben jetzt mit Reschke jemanden an der obersten Spitze, der ja eigentlich als Mastermind in Sachen Kaderplanung geht. Schafft er sich gerade selber momentan so ein bisschen ab oder beschädigt er gerade selbst seinen doch eigentlich recht guten Ruf?
Ja, der Aktionismus ist zumindest in der Form nicht so ganz nachzuvollziehen. Zu dem Ruf gebe ich dir recht. Ich war vor der Saison erstaunt, dass er die Aufgabe angenommen hat und war zumindest, habe in meinem Bekanntenkreis einen sehr, sehr enthusiastischen Stuttgart-Fan, habe ihm mit ihm mal Rücksprache gehalten und ihm gesagt, also ich finde, das war ein sehr guter Deal vom VfB. Jetzt in der Winterpause, finde ich, hat Reschke auch ein wenig ja unnötig für Unruhe gesorgt. Die Entlassung von Hannes Wolf, die war ja quasi abzusehen, nachdem er so angezählt wurde. Ob man jetzt unbedingt Gomez holen musste und dafür Terodde abgeben musste. Ich meine, man stand zu keinem Zeitpunkt in der Saison auf einem Abstiegsplatz und der VfB ist nun mal ein Aufsteiger, auch wenn der Verein natürlich große Historie hat und der Abstieg letzten Endes wohl eher als Betriebsunfall zu sehen ist. Dennoch wurde da für mich ja jetzt in den letzten 4 Wochen komplett unnötig Unruhe reingebracht. Und ob jetzt Teil von Korkut der richtige ist, um da wieder Ruhe reinzubringen, das sollte man auch erstmal eher abwarten.
Also warten wir das auf jeden Fall mal ab und überbrücken die Zeit, während wir warten mit der Premier League, Chris. Vor allen Dingen Arsenal hat sich da im Transferfenster jetzt ordentlich ins Zeug gelegt, nicht nur Aubameyang geholt.
Ja, richtig. Also ein sehr aktives Fenster für Arsenal, sehr ungewohnt. Wir kennen die Zurückhaltung von Arsene Wenger natürlich über die letzten Jahre. Aber man scheint begriffen zu haben, dass man jetzt handeln muss. Und darüber hinaus wirkt es fast schon so, als verliert Arsene Wenger im Verein etwas an Macht. Denn die Verpflichtungen waren sehr Wenger-untypisch, meines Erachtens. Henrik Mkhitaryan ist meines Erachtens den Gunners eher so ein bisschen in den Schoß gefallen. Man hat Sanchez abgegeben und im Gegenzug Mkhitaryan eben bekommen. Der wurde verfügbar, der war bei United überflüssig geworden und passt irgendwie beim FC Arsenal rein von seinen Spielanlagen. Die Tore von Sanchez soll dagegen eher Pierre-Emerick Aubameyang ersetzen. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht sicher bin, wie das in einem System aussehen soll, denn auf dem Flügel ist der Gabuna meines Erachtens eher nicht gerade der effektivste. Ansonsten eine Top-Verpflichtung in Anführungszeichen ist natürlich die Vertragsverlängerung von Mesut Özil. Gerade nach dem Abgang von Alexis Sanchez ist das natürlich Gold wert. Man hat ein gutes Fundament jetzt bei den Gunners, worauf man aufbauen kann. Natürlich etwas bitter, dass es jetzt so aussieht, als würde die Verpflichtung eines Innenverteidigers scheitern. Also man hat sich jetzt noch in den letzten Stunden um Johnny Evans von West Bromwich bemüht. Da war die Ablöse, die Arsenal zahlen wollte, zu gering. Und die Bemühungen um Manolas von der AS Roma und David Luiz vom FC Chelsea sind eigentlich schon im Keim erstickt. Also die Spieler werden bei ihren Vereinen bleiben. Also gerade wer jetzt das Spiel von Arsenal gestern gegen Swansea gesehen hat, da wäre Zuwachs für die Verteidigung notwendig gewesen. Aber insgesamt natürlich ein sehr ereignisreicher und meines Erachtens sehr positiver Winter des FC Arsenal.
Und nicht nur Arsenal hat ein bisschen was getan. Bei United, da hat sich auch was getan. Gut, Sanchez hattest du schon angesprochen, dieser Tausch, der da ja letztlich vonstatten gegangen ist. Tottenham hat heute nochmal zugeschlagen.
Genau, Tottenham hat sich noch Lucas Moura geschnappt von Paris Saint-Germain für knapp 30 Millionen Euro. Eine sehr interessante Verpflichtung. Vor einigen Jahren war da noch halb Europa hinterher. Er stand meines Wissens auch kurz vor einem Wechsel zu Manchester United vor ein paar Jahren, hat sich dann doch für Paris entschieden. Insgesamt ist Moura schon den Erwartungen etwas hinterhergehinkt. Also er galt als einer der ganz neuen Stars am europäischen Fußballhimmel, konnte die Erwartungen nicht wirklich erfüllen. Ein sehr talentierter Spieler, sehr schneller Spieler, aber ich habe so ein wenig die Befürchtung, dass er vielleicht mit der rauen Art der Premier League nicht wirklich zurechtkommen könnte. Hat das Potenzial, eine Top-Verpflichtung zu sein, gerade für diesen Preis auf dem heutigen Markt, aber gleichzeitig auch besteht da auch eine Gefahr, dass er floppen könnte. Also wird jedenfalls sehr spannend zu beobachten sein, wie sich die Verpflichtung dann ja auszahlt.
Auch bei City hat sich ein bisschen was getan, aber es sind nicht nur Erfolge zu vermelden, denn an Riyad Mahrez zum Beispiel haben sie sich die Zähne ausgebissen. Hat Pep da nicht genug locker gemacht?
In diesem Fall, er hat nicht genug locker gemacht für Leicesters Verhältnisse, klar, aber insgesamt muss man schon sagen, dass es vernünftig war. Die Bemühungen von Manchester City, gerade nach der geplatzten Verpflichtung von Sanchez und der Verletzung von Leroy Sané, kam jetzt etwas plötzlich, sodass Leicester sich auch kaum darauf einstellen konnte, irgendwie noch einen Nachfolger zu verpflichten. Mahrez hat zwar auf den Wechsel gepocht, hat auch eine Transferfrage eingereicht, doch Leicester wollte jetzt kurz vor der Deadline einfach zu viel Geld. Zuletzt war die Rede davon, dass Leicester ein Gesamtpaket von 110 Millionen Euro forderte, also eine Ablöse plus einen Spieler. Bisher lag das Maximalgebot von City bei 70 Millionen. Selbst das wäre meines Erachtens ein bisschen zu viel gewesen. Sané wird ja auch in absehbarer Zeit wieder zurückkehren. Und insgesamt ist die Offensive von City natürlich hervorragend besetzt. Also das hatte eher den Eindruck eines Panikkaufs meines Erachtens.
Wie bewertest du den Wechsel von Giroud zu Chelsea? Gut, bei Arsenal kein Platz mehr gehabt, wenn Aubameyang kommt. War ja auch mit Dortmund kurz im Gespräch, aber da hat Giroud selber gesagt, aus persönlichen Gründen würde er lieber in London bleiben und da hat sich dann Chelsea als dankbarer Abnehmer gefunden.
Genau, also wie auch bei Mkhitaryan und Arsenal habe ich ein wenig das Gefühl, dass Giroud Chelsea in den Schoß gefallen ist. Chelsea hat schon den ganzen Winter nach einem Stoßstürmer vorne gesucht, eine Alternative zu Morata. Batshuayi hat auch da die Erwartungen nicht wirklich erfüllt, durfte deshalb auch gehen. Der Nachfolgekandidat Giroud passt natürlich hervorragend zu Chelsea, ist ein Premier League erfahrener Spieler, ein technisch sehr unterschätzter Spieler, der gut mit dem Rücken zum Tor spielen kann, ist auf jeden Fall eine Top-Alternative für Chelsea und jemand, der wirklich ein verlässlicher Ersatz, wenn nicht sogar ein Konkurrent für einen momentan etwas formschwachen Alvaro Morata ist.
Liverpool haben wir ja in unseren Premier League Sendungen und auch im Liverpool Talk, den es ja auch bei meinsportradio.de gibt, ja schon öfter thematisiert. Der Millionentransfer von Van Dijk, dafür eben Coutinho weg und man hat auf der Position keinen Ersatz geholt, jetzt auch noch Sturridge verloren. Gehen Klopp da vielleicht so ein bisschen die Alternativen auch aus oder ist das alles durchaus kalkuliert?
Also ich habe da meine großen Zweifel. Ich weiß, ich bin da meistens etwas in der Unterzahl, aber für mich war das Transferfenster von Liverpool alles andere als zufriedenstellend. Klar, Van Dijk, das adressiert auf jeden Fall eine ganz große Baustelle bei Liverpool. Aber wie du sagst, Felipe Coutinho hinterlässt schon eine riesen Lücke. Dann ist auch noch Sturridge weg. Und wir haben ja am Anfang der Saison schon gesagt, dass Liverpool hinsichtlich der Tiefe und der drei Wettbewerber, auf denen man noch vertreten ist, beziehungsweise okay, FA Cup ist meins raus, aber durch Champions League und Premier League hat man da schon einige Pflichtspiele vor sich und der Kader ist im Vergleich zu den anderen Top-Teams etwas dünn besetzt. Also Sturridge weg, Coutinho weg, kein Ersatz geholt, ist für meinen Geschmack etwas riskant.
Was macht der Lokalrivale Everton? Die haben ja schon vor der Saison eingekauft, das hat ja alles erstmal nicht so ganz funktioniert. Jetzt haben sie noch ein bisschen nachgelegt.
Ja, also genauso weitergemacht, wie man im Sommer aufgehört hat. Theo Walcott von Arsenal geholt, eine sehr gute Verpflichtung, gibt Everton eine neue, schnelle Komponente im Angriff. Hat heute auch schon zweimal getroffen, also scheint direkt eingeschlagen zu haben. Dann noch Tosun von Beşiktaş, sitzt heute zwar erst auf der Bank, aber ebenfalls eine sehr spannende Alternative für die Offensive. Und wie man so hört, könnte man sich noch Eliaquim Mangala von Manchester City für die Innenverteidigung schnappen bzw. ausleihen. Also da dürfte sich in den nächsten Stunden womöglich noch etwas ergeben. Also der Spieler ist anscheinend auch schon auf dem Trainingsgelände von Everton eingetroffen.
Das wäre natürlich eine ganz, ganz wichtige Verpflichtung, um da eben diese Innenverteidigung zu stabilisieren. West Ham, wie würdest du das Transfergebaren bei denen einschätzen?
Ja, etwas frustrierend, weil West Ham war an verschiedenen Fronten aktiv, wollte mehrere Spieler verpflichten, gerade für die Offensive und für das Mittelfeld. Letztendlich steht man nur mit João Mario da, von Inter Milan ausgeliehen. Sicherlich wichtig, im Mittelfeld nachzulegen, da hat es etwas an Struktur gefehlt, aber insgesamt etwas enttäuschend, wenn man sich mal ansieht, an welchen Spielen West Ham in den letzten Tagen dran war.
Und in Watford hat sich noch was Interessantes getan.
Ja, Gerard Deulofeu von Barcelona, sehr interessanter Mann für Watford, gerade wenn man da sieht, dass in Richarlison ein sehr technisch starker Offensivspieler bereits vorhanden ist. Also die Offensive von Watford wird unberechenbarer und schneller und trickreicher. Gleichzeitig hat man die Defensive meines Erachtens etwas vernachlässigt. Also dürfte weiterhin sehr viele Tore bei Watford spielen gehen.
Also wir schauen gleich noch auf La Liga und auf die Serie A. Vorher machen wir ein kleines Päuschen hier bei uns am Transfer Deadline Day, schnaufen mal kurz durch und wenden uns dann weiteren Ereignissen des Tages und der letzten Wochen zu.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf Facebook/meinsportradio. 90 plus on air. Transfer Spezial auf meinsportradio.de.
Da sind wir wieder am Transfer Deadline Day mit unserer Spezialausgabe von 90 plus on air. Wir schauen auf das gerade noch so wenige Zentimeter offene Fenster des Transferfensters. Ist also noch etwas geöffnet und es kann noch ein bisschen was passieren. Wir werden euch live über die letzten vollzogenen Wechsel hier in der Sendung aufklären, aber auch zurückblicken auf das, was bisher schon passiert ist, haben eben schon die Premier League und die Bundesliga thematisiert, schauen jetzt mal nach Spanien und lassen den Kollegen Christoph Albers von 90 plus mal das Geschehen dort in den letzten Tagen und Wochen und am heutigen Tag zusammenfassen. Christoph, wie bist du mit dem Transferfenster in Spanien zufrieden? Ist ein bisschen weniger passiert als in England.
Ja, das kann man durchaus so sagen. Also besonders viel ist nicht passiert. Natürlich gab es ein paar Hotspots, der FC Barcelona ganz vorneweg. Dürfen ja jeder mitbekommen haben, eigentlich der Transfer von Philippe Coutinho, natürlich neue Größenordnungen auch in Barcelona. Den Rekordtransfer von Ousmane Dembélé aus dem Sommer nochmal deutlich übertroffen, wie auch erwartet. Ansonsten noch Jeremina gekommen, auch eine gute Verstärkung für die Innenverteidigung, zumindest in der Breite, weil auf der anderen Seite Javier Mascherano Richtung China abgewandert ist. Soweit absolut in Ordnung. Coutinho wird man noch sehen müssen, wie er sich jetzt in dem ersten halben Jahr einführt. Sicherlich ein Problem, dass er in der Champions League nicht spielberechtigt ist. In den nationalen Wettbewerben, denke ich mal, ist er nicht allzu entscheidend mehr. Von daher relativ wenig Druck auf ihn jetzt in seinem ersten halben Jahr in Barcelona. Ansonsten auf der Abgangsseite natürlich erstmal positiv zu erwähnen, dass Ada weg ist. Spart man sich natürlich eine Menge Gehalt ein, ist schon mal soweit ganz gut. Ja, Deulofeu hat sich als Missverständnis rausgestellt, auch er per Laie weg, ist auch völlig in Ordnung. Soweit kann man bei Barcelona sicherlich zufrieden sein mit der Transferperiode. Ja, hat sicherlich ein großes Transferdefizit erwirtschaftet, aber dafür auch die Option deutlich erhöht. Ich denke mal, das ist schon ganz gut. Bei Real Madrid dagegen gar nichts passiert, wieder erwarten. Ich hätte zumindest damit gerechnet, dass sie Kepa unter Vertrag nehmen, der hat jetzt bei Bilbao verlängert. Verstärkung auf der Torwartposition wäre auf jeden Fall nötig gewesen. Das ist auf jeden Fall auf der anderen Seite so ein bisschen das, was versäumt wurde bei den ganz Großen.
Also, da ist nicht so viel passiert. Was ist bei den kleineren Teams passiert? Kannst du da noch ein paar wichtige Transfers rausstellen?
Ja, bei den kleineren, also ich würde mal bei den weniger kleineren anfangen. Der FC Sevilla hat aus meiner Sicht ein paar ganz geschickte Sachen gemacht. Roque Mesa von Swansea City zurück nach Spanien geholt. Hat bei Las Palmas in der letzten Saison wirklich sehr, sehr stark gespielt und hat auf jeden Fall auch das Potenzial, in La Liga ein sehr, sehr guter Spielmacher von der Sechs aus zu sein. Ich glaube, dass er auch bei Sevilla wieder an seine Leistung anknüpfen könnte, die er bei Las Palmas gezeigt hat. Der englische Fußball passte nicht so unbedingt zu ihm und er hatte auch eher ein unglückliches Halbjahr. Von daher glaube ich für alle Seiten das Beste. ähnlicher Transfer, Sandro Ramirez, der ja auch vor der Saison aus Spanien vom FC Malaga zum FC Everton gewechselt ist, haben sie jetzt auch per Laie geholt. Auch ein sehr, sehr interessanter Deal. Er hat letzte Saison wirklich sehr, sehr stark gespielt und ist mit seinem Tempo in die Tiefe natürlich eine Waffe. Auf der anderen Seite sind mit Wissam Ben Yedder und Muriel bereits zwei Spieler, die einen ähnlichen Typus haben in der Mannschaft. Von daher verstehe ich den Wechsel deutlich weniger, auch wenn er natürlich die Option nochmal deutlich erhöht. Und zudem noch Arana, ein Linksverteidiger aus Brasilien geholt von Corinthians, auch für knapp über 10 Millionen. Einen linken Flügelspieler. Und dazu noch Miguel Lajun vom FC Porto. Also es sind schon ein paar ganz, ganz interessante Transfers, die sicherlich auch Potenzial mit sich bringen. Sevilla ja nicht ganz zufrieden gewesen mit der Hinrunde, eher jetzt Richtung Europa League unterwegs. Da hat man sicherlich nochmal ganz gute Verstärkung getan. Und dann, wenn wir doch ein bisschen weiter runtergehen in der Tabelle, San Sebastian sicherlich sehr, sehr unglücklich. Man hat ja Carlos Vela, das war ja auch schon vorher klar, verloren, der zum LAFC gegangen ist in die MLS und vor allem Inigo Martinez verloren, der sich Athletic Bilbao angeschlossen hat, die ja dagegen Laporte verloren haben. Da sehe ich Bilbao sogar in einer ganz guten Position. Es war klar, dass man Laporte nicht lange halten kann, weil er einfach dermaßen gut ist. Aber mit Inigo Martinez hat man dagegen auch einen wirklich sehr, sehr starken Spieler verpflichtet und zusätzlich noch 33 Millionen plus gemacht. Also ich denke mal für Bilbao auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Fenster.
Wie würdest du den Wechsel von Bartra von Dortmund zu Real Betis einschätzen?
Betis kann da durchaus Verstärkung gebrauchen. Die kämpfen ja noch so ein bisschen um die Qualifikation für Europa. Bartra sehe ich aber jetzt nicht als den herausragenden Spieler. Also ich denke mal, dass er schon sich einen Platz erarbeiten wird und auch eine ganz gute Rolle da spielen wird. Aber er wird nicht den Unterschied machen. Ich finde, dafür ist er auch was man bei Dortmund gesehen hat, nicht konstant genug und einfach noch zu fehleranfällig. Und das wird ihm auch bei Betis so schnell sicherlich nicht abhanden kommen. Von daher erwarte ich jetzt nicht allzu viel von Bartra. Also ich bin ihm gegenüber immer schon recht kritisch gewesen und bleibe auch dabei.
Also warten wir mal ab, was mit ihm dann in Spanien passieren wird. Jetzt schauen wir in die Serie A. Marius, du hast dich mit dem Wechselgeschehen dort auseinandergesetzt. Was würdest du hervorheben?
Ja, also das italienische Transferfenster besteht vor allem aus vielen Laien und Leihenden. Dennoch aber zwischen den ganzen diesen ganzen Gesetzesmäßigkeiten haben sich da noch einige Deals hervorgetan. Da ein paar werde ich mal aufführen. Also der SSC Neapel hat da zum Beispiel Maximovic abgegeben, was mich überrascht hat, kam erst vor kurzem von FC Turin. Eigentlich ein sehr guter Innenverteidiger, wurde an Spartak Moskau ausgeliehen, hat nicht genug Spielzeit bekommen und natürlich die kleine Vereinslegende Camilo Zuniga geht zurück nach Kolumbien, war lange bei Neapel unter Vertrag, war auch ein paar Mal ausgeliehen, wenn ich richtig meine, zum Beispiel Watford war er mal ausgeliehen, der ist endgültig zurück nach Kolumbien gewechselt. Dazu hätte man fast Armin Younes verpflichtet, ein deutscher Nationalspieler von Ajax. Der Wechsel kommt leider aus wahrscheinlich unschönen Gründen nicht zustande, so wie man hört, hat Younes im familiären Umfeld gewisse Probleme, das will ich jetzt auch nicht weiter vertiefen. So, den Stand, was es dazu gibt, ist nun mal, dass der Spieler gebeten hat, den Wechsel auf Sommer zu verschieben. Das sollte man dann auch wohl respektieren und keine Spekulation da anstellen. Ansonsten Inter Mailand natürlich sich hervorgetan mit der Leihe von Rafinha Alcantara, dem kleinen Thiago-Bruder, der ebenso auch vom Trainer Luciano Spalletti begrüßt wurde, ein bisschen eigentümlich, wie ich finde. Der kleine Bruder von Thiago wird uns nicht gleich weiterhelfen können, war glaube ich so der Wortlaut im Ungefähren und da wäre ich als Spieler auch enorm motiviert für meinen neuen Arbeitgeber mich zu zerreißen. Der Wechsel von Javi Pastore scheint im letzten Moment noch gescheitert zu sein. Inter wollte den Argentinier von PSG ausleihen und bestand auf eine Kaufoption, aber nur im Falle, wenn man sich für die Champions League qualifiziert. Darauf hatte PSG wenig Lust. Das war den Franzosen zu ungewiss. Dementsprechend scheint der Deal jetzt ja ins Wasser gefallen. Ja, ansonsten, der AS Rom hat Emerson Palmieri an Chelsea verkauft. Dazu Seydou Doumbia abgegeben, ein neuer Innenverteidiger. Linksverteidiger scheint jetzt auch gefunden zu sein, mit Jonathan von Sporting. Ansonsten bleibt noch hervorzuheben der Transfer des 16-jährigen Pietro Pellegri für 21 Millionen zum AS Monaco, auch ein Thema, das wir später in unserem größeren Roundup noch ein bisschen intensiver unter die Lupe nehmen.
Ganz genau, das als kleiner Appetizer für das, was nachher noch kommt. Und jetzt kommt noch der kurze Blick in die Ligue 1. Manuel, was würdest du da hervorheben? Bisschen was, also zumindest die Pastore-Nummer wurde ja eben schon thematisiert. Da ist der Kollege Manuel uns zumindest akustisch gerade abhanden gekommen.
Scheint so. Ja, dann schaue ich mal mir die Liga an. Ja,
ich bin da.
Da ist er. Das ist live.
Der Klassiker Skype hat gehangen. Also Marius hat ja eben schon Pietro Pellegri angesprochen, der zur AS Monaco verpflichtet gewechselt ist. Monaco hat ja einen Ersatz gesucht für Guido Carrillo, der zum FC Southampton ging im Sturm. Mit Pellegri hat man natürlich jetzt Talent geholt, das nochmal 10 Jahre jünger ist als der 26-jährige Carrillo. Da muss man abwarten, ob der schon sofort helfen kann. Ansonsten muss man sagen, die Girondins aus Bordeaux, die bis jetzt eine wirklich schwache Saison spielt, konnte sich verstärken, hat einen erfahrenen Paul Baïs in der Innenverteidigung geholt, mit Meite einen guten Defensivspieler verpflichtet auf Leihbasis, hat einen Malcolm halten können, hat einen neuen Trainer. Sieht nach einer ganz positiven Entwicklung aus. Sehr interessantes Talent mit Terrier, das von Lille zu Lyon wechselt für 11 Millionen. Lyon leiht ihn aber weiterhin an Straßburg aus. Ansonsten, ja, war in der Liga traditionell nicht überragend viel los. Nizza hat beispielsweise Cosiello abgegeben. Er ist ebenfalls Schneider und hat Rémy Walter verliehen. Da haben sie 3 Mittelfeldspieler abgegeben und keinen geholt. Also der Kader ist ein bisschen dünner gewesen. Ich hätte da jetzt auch eher eine weitere Anpassung sinnvoll erachtet, weil sie immer noch die Doppelbelastung durch die Europa League haben. PSG ist natürlich auch ein Thema. Die hatten einige Spieler auf der Transferliste, um Einnahmen zu generieren. Pastore wurde eben schon angesprochen, Lukas wurde auch schon angesprochen, der ging ja immerhin, Ben Arfa hätte man auch noch abgeben wollen, aber da hat sich auch nichts ergeben und da steht auch nichts bevor. Ja, dementsprechend konnte man jetzt auch nur Lassana Diarra als Neuzugang verpflichten, der ablösefrei ist, weil einfach sonst im Financial Fair Play nichts möglich ist. Stade Rennes fand ich sehr positiv, die haben Diafra Sakho für 10 Millionen geholt, haben ein paar Kaderleichen, die kaum gespielt haben und Gehalt gekostet haben, abgegeben. Und, das kam jetzt eben gerade noch rein, stehen kurz vor der Verpflichtung von Rafik Gitan von Le Havre, ist ein sehr interessanter 18-jähriger Nachwuchsstürmer, der auch mit dem AS Monaco in Verbindung gebracht wird und auch ein 18-jähriger aus der zweiten Liga, der 10 Millionen Euro kostet. Da könnte heute Abend noch Vollzug gemeldet werden. Und ansonsten kann man vielleicht noch den AS Saint-Étienne hervorheben, der mit Jan Wieler neben Subotic, Paul-Georges Ntep und Mathieu Debuchy sowohl Qualität als auch Erfahrung in den Kader geholt hat und auch tendenziell eine sehr positive Transferwinter hatte. Beric, der Stürmer, ist ja auch von der Leihe zurückgekehrt und hat prompt sein erstes Spiel getroffen. Also da könnte in der Rückrunde noch ein bisschen was nach vorne gehen bei denen.
Also werden wir im Blick haben und du hast ja schon gesagt, möglicherweise kommt unser Faxgerät dann in Sachen Ligue 1 nachher nochmal zum Einsatz. Kurze Pause und dann wenden wir uns einigen Transfers nochmal ganz im Detail zu und schauen natürlich dann auf dieses Stürmerwechselspielchen, was sich da zwischen Dortmund, Arsenal und Chelsea zugetragen hat. Das gleich hier bei unserem Transfer Deadline Day Roundup hier auf meinsportradio.de. Kurzes Päuschen.
Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Hallo, mein Name ist Florian Fritsch, ich bin European Tour Professional und ihr hört meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. 90 plus on air, Transfer Spezial auf meinsportradio.de.
Transfer Deadline Day, da sind wir wieder hier auf meinsportradio.de. Malte Asmus begrüßt euch zurück in der Sendung und die Kollegen von 90 Plus sind weiter mit von der Partie. Chris McCarthy, Marius Merck, Manuel Behlert und Christoph Albers, die haben das Transfergeschehen in Europa auf dem Schirm. Die letzten anderthalb Stunden des offenen Fensters sind jetzt angebrochen und wir haben natürlich alles, was so passiert, im Blick, werden euch drüber aufklären. Und jetzt schauen wir nochmal auf das, was ja so die letzten Tage vor allen Dingen die Gemüter in Deutschland erregt hat, nämlich der Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund zu Arsenal. Der ist jetzt vollzogen worden und in diesem Zusammenhang mit dem Wechsel von Aubameyang, da hat sich so eine kleine Torjäger-Rochade ergeben, denn das hat ja Auswirkungen gehabt auf das Stürmergeschehen bei Arsenal und auch auf die Personalsituation bei Chelsea, denn im Gegenzug sind ja noch ein paar andere weiter gewechselt. Schauen wir mal bei unserem Kollegen Manuel Behlert vorbei, der hat sich mit dieser Stürmerrochade ein bisschen beschäftigt. Ist ein etwas seltsames Stürmerrücken gewesen, Manuel.
Genau, so ein Dreieckstransfer in dieser Art kommt ganz, ganz selten vor, schon gar nicht in dieser Größenordnung. Das bei Borussia Dortmund der Abgang von Pierre-Emerick Aubameyang bevorstand, war spätestens nach den neuen Querelen jetzt zu Beginn der Rückrunde eigentlich klar. Aber natürlich sind Transfers dieser Größenordnung immer mit einem großen Aufwand verbunden. Das heißt, dass da ganz viel Papierkram und neue Angebote erledigt werden müssen. Also das, jeder hatte so seinen Standpunkt, von dem er nicht abrücken wollte. Das traf sowohl auf Arsenal, das traf auch auf Dortmund, das traf auch auf Chelsea zu. Es war wirklich schwer, da den Durchblick zu behalten bei diesem Dreieckstransfer, finde ich. Denn irgendwie alle zwei, drei Stunden kam ein neuer Bericht. Im Endeffekt ist es jetzt tatsächlich so durchgegangen, wie man es auch in den letzten Tagen erwarten konnte, dass Chelsea Giroud verpflichtet hat, dass Dortmund Batshuayi auf Leihbasis verpflichtet hat und dass Arsenal Aubameyang verpflichtet hat. Für den FC Chelsea, finde ich, ist das, wenn die anderen Alternativen sieht, die gehandelt wurden, sind sie ziemlich gut weggekommen, finde ich. Es waren teilweise absurde Namen, die da eine Rolle gespielt haben. Und ich finde, mit Olivier Giroud haben dann, wie Chris eben schon angesprochen hat, einen Stoßstürmer, der die Premier League kennt, der einfach verlässlich treffen wird. Arsenal hat natürlich eine neue Option mit Aubameyang. Auch da wäre ich jetzt bei Chris und würde sagen, ich bin noch nicht ganz sicher, wie das dann im Endeffekt auf dem Platz aussehen soll. Für mich ist das dann vor allem dann interessant, wenn im Sommer neue Transfers getätigt werden. Also ich glaube, das wird jetzt in der Rückrunde, da werden wir dann noch nicht so viel erfahren, wie das in Zukunft aussehen wird. Herr Batshuayi zu Dortmund ist auch ein Transfer, wo der BVB einfach sagen kann, ja, auf Leihbasis ist das erstmal eine gute Option. Dortmund hat auf jeden Fall auch das Geld, um im Sommer, je nachdem, wie zufrieden sie mit Batshuayi sind, um ihn zumindest ein vielversprechendes Angebot abzugeben, um ihn dauerhaft zu verpflichten. Chelsea hat jetzt Giroud mit einem Vertrag bis 2019 ausgestattet, mit einer Option auf ein weiteres Jahr. Wenn Giroud funktioniert, denke ich, würde sich Chelsea auch Offerten anhören für Batshuayi. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass Dortmund da jetzt grundsätzlich der große Verlierer ist, weil ich Dortmund einfach tatsächlich eine Chance ausrechne, Batshuayi längerfristig zu verpflichten, wenn er sich gut einfügt. Es sind aber einfach trotz allem, auch wenn jetzt in den letzten Tagen so viel über diese Personalien gesprochen wurde, immer noch ein paar Fragezeichen offen, finde ich.
Wo siehst du die Fragezeichen, die noch offen sind, Chris?
Beim BVB jetzt?
Ja.
Also die Batshuayi-Sache ist recht interessant. Ich denke, ursprünglich war der Plan des BVB auf jeden Fall, Olivier Giroud als Ersatz zu verpflichten. Man hat auch aus den französischen Medien gehört, der BVB wolle die primäre Nachbesetzung von Aubameyang erst im Sommer angehen und bis dahin eben die sichere Variante mit Giroud nehmen, ein verlässlicher Stürmer, der motiviert sein dürfte durch die WM und auch treffen würde. Allerdings hat sich das dann eben zerschlagen, weil der Spieler, wie wir eben angesprochen hatten, nicht nach London wechseln wollte. Batshuayi ist dann die Alternative gewesen. Hier verändern sich die Voraussetzungen natürlich etwas, weil es ein jüngerer Spieler ist mit höheren Ambitionen, und er könnte auch ein Spieler werden, der plötzlich in einem anderen Umfeld regelrecht explodieren könnte. Das Potenzial ist jedenfalls da. Stand jetzt ist Batshuayi für mich eher eine Wundertüte. Da darf man wirklich gespannt sein, ob der Belgier den Dortmundern in der Rückrunde wirklich so arg weiterhilft. Er muss sich erstmal zurechtfinden, eine neue Liga kennenlernen, dürfte nicht das allerhöchste Selbstbewusstsein haben derzeit. Also ich bin wirklich gespannt, ob Batshuayi zumindest eine Teillast der abhanden gekommenen Aubameyang-Tore irgendwie ersetzen kann.
Werden wir mal gucken. Marius, wenn man sich nochmal diese ganze Unruhe, die Aubameyang in den letzten Wochen reingebracht hat, nochmal vor Augen führt und dann heute sein Abschiedsschreiben via Instagram dann auch nochmal unter diesem Gesichtspunkt betrachtet. Hey, tut mir leid, dass das so ein bisschen komisch geworden ist. Ich bin eben einfach ein verrückter Typ. Hey, sorry. Was macht man mit so einem Spieler? Kann Dortmund doch eigentlich froh sein, dass der weg ist?
Ja, kann ich genauso unterschreiben, den Satz, den du sagst. Also gibt's nicht viel zu sagen. Es war, was er die letzten Wochen abgezogen hat. Ich meine, dass er anscheinend einen Wechselwunsch schon länger hatte, war wohl ein offenes Geheimnis. Das hat fast jeder mitbekommen. Dennoch, das war halt in den letzten Wochen war unter aller Sau, finde ich. Der BVB kann im Endeffekt zumindest nicht von sportlicher Sicht, aber aus der menschlichen Sicht relativ froh sein, den Spieler los zu sein, meiner Meinung nach. Viel schlimmer fand ich die Tatsache, dass er sich bei dem letzten Verhandlungstag zu Beginn der Woche mit dem BVB-Anschlag, dass er sich da, als er hätte aussagen sollen, hat krank schreiben lassen. Natürlich steht ein Wechsel bevor und alles, aber er hat damals genauso in den Bus wie die anderen gesessen. Das fand ich menschlich fast am enttäuschendsten überhaupt von Aubameyang. Also in den ganzen Enttäuschungen, die er in den letzten Wochen gebracht hat. Ja, und dementsprechend kann Dortmund auch froh sein, ihn losgeworden zu sein. Hätten wahrscheinlich ihn schon im Sommer verkaufen sollen, aber im Nachhinein ist man immer schlauer. Konnte auch keiner wissen, dass er auf einmal so ein Theater abziehen wird, auf der anderen Seite.
Chris, aus deiner Sicht, ist so ein Theater jetzt auch bei Arsenal zu erwarten, wenn da irgendwas eben nicht so läuft, wie Aubameyang sich das eigentlich vorstellt?
Ja, also das ist nämlich der Punkt. Es wäre sehr blauäugig zu denken, dass jetzt alles anders wird. Da wird sich nichts verändern. Das beste Beispiel war ja auch Ousmane Dembélé bei Dortmund. Er ist auf eine etwas kontroverse Art und Weise gekommen, ist natürlich dann auch auf eine etwas kontroverse Art und Weise gegangen. Und das Gleiche könnte jetzt bei Aubameyang passieren. Okay, er ist jetzt 28 Jahre alt. Ich denke, der ganz große Lockruf wird wahrscheinlich alleine wegen des Alters jetzt nicht mehr kommen. Aber jetzt nur mal rein hypothetisch, man stelle sich vor, Aubameyang schießt in der Rückrunde jetzt nochmal 10 Tore, schießt nächste Saison einfach mal 40 Tore, ich sage jetzt bewusst etwas überspitzt, und dann kommt plötzlich wieder Real Madrid und ruft dann doch noch plötzlich an, dann wird Aubameyang diesen Wechsel genauso versuchen zu erzwingen. Also man weiß, was man sich mit Aubameyang ins Boot geholt hat. Gerade deswegen habe ich wirklich auch die Vermutung, dass der Einfluss von Arsene Wenger bei Arsenal gesunken ist, denn es ist einfach ein problematischer Charakter. Man muss ihn nehmen, wie er ist, und natürlich muss man das Risiko jetzt einfach in Kauf nehmen, dass es auch jetzt Unruhen geben wird, klar.
Manuel, die Personalie Wenger von Chris eben angesprochen, Einfluss möglicherweise gesunken, vielleicht auch weg zur neuen Saison?
Das ist durchaus eine Variante, die ich für nicht unrealistisch halte. Also ich denke schon, dass es davon abhängt, ob und wen man dann als Nachfolger für sich gewinnen kann. Ich halte es aber trotzdem nicht für ausgeschlossen, dass Wenger jetzt nach und nach mehr Macht verliert, was sowieso sich schon andeutet, und dann auch tatsächlich im Sommer nicht mehr Arsenal-Trainer ist. Ich denke, das wäre für die dauerhafte Entwicklung besser, gerade wenn er jetzt sowieso schon nicht mehr so viel in den Transfergeschichten zu sagen hat und die Verhandlungen ein bisschen ohne ihn laufen. Mit Mislint hat, mit Sanlehi und Co. hat man da eigentlich fähige Männer. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, wenn jetzt Spieler verpflichtet werden, die Wenger eventuell gar nicht will oder mit denen er nicht unbedingt hundertprozentig einverstanden ist. Hm. Ich denke, es wäre auch gerade für die Zukunftsentwicklung sinnvoll, die Zusammenarbeit dann zu beenden.
Marius, wenn man auf die Personalie bei Chelsea guckt, mit Olivier Giroud sich noch einen Stürmer geholt, ist das ein Spieler, den auch Antonio Conte mag?
Also zumindest war auf der Suche nach einem Strafraumstürmer, nach einem kopfballstarken Stürmer. Das haben auch zumindest, hat das die Auswahl der gehandelten Kandidaten so hergegeben. Also da wurde vor allem Edin Dzeko gehandelt, da wurde ein bisschen lustig auch Peter Crouch gehandelt, da wurde Andy Carroll gehandelt, der es, glaube ich, sogar geworden wäre, wenn er sich nicht verletzt hätte. Da bestand auch von Seiten von Carroll großes Interesse, nochmal so einen Schritt zu machen, quasi seinen zweiten großen Januarwechsel hinzulegen in seiner Karriere, nachdem er vor 7 Jahren zu Liverpool gewechselt ist. Ich glaube schon, dass Giroud ist ihnen wenig in den Schoß gefallen, aber ich denke, Chelsea hat das auch dankend angenommen. Aber man darf hier auch nicht vergessen, wenn Conte sich vielleicht ein wenig besser mit Diego Costa verstanden hätte, hätte man noch einen ganz anderen Stürmer in der Hinterhand und hätte jetzt quasi nicht ein wenig fischen müssen in diesem Fenster, weil ich bin gespannt, wie es jetzt bei Chelsea aussehen würde in einem ganz anderen Szenario, wenn Giroud nicht verfügbar geworden wäre, beziehungsweise wenn Giroud sich wirklich für die Variante Dortmund entschieden hätte, dann könnte es wirklich sehr unruhig bei Chelsea werden, die übrigens jetzt gerade mit 3-0 daheim gegen Bournemouth zurücklegen.
Also auch da ist einige Unruhe da. Chris, wie wird sich das denn taktisch auf das Spiel auswirken bei Chelsea? Wie wird das am System, wird es da groß was ändern?
Ich glaube nicht unbedingt großartig, nein. Also sowohl Morata als auch Giroud sind sehr kopfballstarke Stürmer. Klar, Giroud ist da ein etwas anderer Typ als Morata, wird da eher den Stoßstürmer geben, wird viel mehr mit dem Rücken zum Tor agieren. Aber ich glaube, das würde dann auch einem Eden Hazard sehr zugutekommen. Er hat vorne eine Anspielstation, die sehr intelligent ablegen kann, die Bälle verwerten kann. Und das könnte ziemlich interessant werden. Also elementare Veränderungen wird es da nicht geben und wie gesagt, Giroud kennt die Liga, er wird da auch relativ schnell zurechtkommen. Also insgesamt ist es natürlich eine hervorragende Lösung für Chelsea.
Und Manu, wie wird sich der Wechsel von Batshuayi zu Dortmund jetzt auf das Spiel der Dortmunder auswirken? Ich meine, Peter Stöger hat mal gesagt, mit dieser Mannschaft werde ich eins nicht schaffen und zwar unansehnlichen Fußball spielen. Er ist aber auf dem besten Weg dahin gewesen jetzt zuletzt.
Ja, das stimmt allerdings. Ja, Batshuayi ist auf jeden Fall ein Stürmer, der noch ein, zwei Schritte gehen muss, bis er auf dem absoluten Top-Level ist. Ich finde seine Entscheidungsfindung in manchen Szenen, gerade in den letzten Spielen als Chelsea, ich glaube, das war in Newcastle, als ich das Spiel gesehen habe, als Chelsea tatsächlich einige sehr lukrative Konterchancen hatte und Batshuayi einen Ball ein bisschen zu lange gehalten hat oder ein bisschen unsauber gespielt hat. Grundsätzlich kann man auf jeden Fall sagen, der Spieler ist absolut talentiert, hat einiges auf dem Kasten, ist auch ein Spieler, der, wenn er seinen Rhythmus hat, und das konnte man bei Chelsea ja wirklich sehr selten sehen, weil er einfach häufig zwischen der Bank und Joker einsetzen und ab und zu Startelf einsetzen hin und her gependelt ist, dass er da auf jeden Fall auch Gewinn bringt, seine Qualitäten einbringen kann. Das hat man in Marseille beispielsweise gesehen. Ich finde, das kann auf jeden Fall funktionieren. Ich denke, Batshuayi hat einen vernünftigen Antritt, ist technisch zumindest solide, hat einen relativ soliden Abschluss. Also ist auf jeden Fall ein Spieler, der, wenn er Selbstvertrauen hat, wenn er seinen Rhythmus findet und wirklich regelmäßig spielt, der auf jeden Fall Dortmund sehr viel weiterhelfen kann. Und ich denke, dass gerade wenn Dortmund sich grundsätzlich ein bisschen stabilisiert, also später Marco Reus zurückkommt und man einfach ein bisschen mehr Kontinuität auf dem Platz hat, dass das sowohl Batshuayi weiterhilft, als auch dann Batshuayi Dortmund weiterhelfen kann. Hm. Ich finde, gerade wenn man sieht, was technisch beim BVB auf dem Platz stehen kann, wenn man da sieht, ein Sancho als sehr junger Spieler, ein Pulisic, ein Marco Reus, ein Mario Götze, ein Shinji Kagawa, also das kann schon schöner Fußball sein, aber natürlich muss da jetzt relativ schnell etwas passieren.
Was die letzten Jahre gezeigt haben in Sachen Dortmund ist ja, dass die Stars nicht mehr unbedingt gerne zu Dortmund gehen, zumindest nicht, wenn sie ein bestimmtes Level erreicht haben, dann hauen sie ab. Lewandowski zu Bayern, gut, kann man verstehen, das ist eine Verbesserung. Dembélé zu Barcelona, ja, ist auch eine Verbesserung. Aber Aubameyang von Dortmund zu Arsenal, oh, wenn er jetzt nicht unbedingt in die Premier League wollte, Chris, ist das irgendwie doch ein Wechsel auf Augenhöhe, oder?
Ja, schwer zu sagen. Also man hat bei Arsenal ja irgendwie das Gefühl, dass da durchaus das Potenzial im Verein ist, dass man jetzt langsam mal wieder oben angreifen kann. Klar, lässt sich jetzt einfacher sagen, die Resultate sprechen jetzt nicht gerade für Arsenal, natürlich. Aber im Hintergrund, hinter den Kulissen bei Arsenal tut sich ja bekanntlich sehr viel. Alleine die Verpflichtung von Sven Mislintat zeigt das. und Özil hat verlängert, Mkhitaryan kam jetzt dazu. Also ich denke, die Zukunft ist gar nicht so schlecht, wie man jetzt denkt. Und bei Dortmund hat man jetzt ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass da von heute auf morgen wieder um die Meisterschaft gespielt werden kann. Und der ausschlaggebende Punkt bei Aubameyang, machen wir uns nichts vor, ist natürlich auch, dass er bei Arsenal bedeutend mehr verdienen wird. Und ich denke, er war auch einfach an dem Punkt angekommen, wo er noch einen weiteren Schritt machen wollte, noch mal ins Rampenlicht wollte. Und das ist in der Premier League halt eher gegeben. Also das werden wohl die ausschlaggebenden Punkte für Aubameyang gewesen sein.
Marius, dieser Stürmer-Domino-Deal, wird sowas in Zukunft häufiger geben, dass eben ja so drei Vereine da letztlich involviert sind und sich gegenseitig quasi die Stürmer tauschen?
Ah, also kann man schon irgendwie von ausgehen. Das ist so ein neues Phänomen, das sich so in diesen Fenstern wenig ergeben hat. Hat ja schon angefangen mit dem Quasi-Tausch von Alexis Sanchez und Henrik Mkhitaryan. Jetzt ja quasi drei Deals, die direkt miteinander zu tun hatten und aneinander gehangen haben. Ich denke schon, dass das ein Zukunftsmodell sein kann. Das hat man bisher so auf dem Transfermarkt eher seltener gesehen. Aber wenn die zumindest kurzfristigen Bedürfnisse der Vereine damit gestillt werden, warum nicht? Bringt auf jeden Fall mehr Spannung rein, bespricht aber auf der anderen Seite auch nicht unbedingt für die durchdachte langfristige Planung eines Vereins, finde ich.
Also werden wir mal gucken. Und jetzt kommt unser Faxgerät mal zum Einsatz. Da bin ich doch mal gespannt, was da gleich aus dem Faxgerät rauskommt. Manuel, du wirst uns das gleich vorlesen können, sobald das Ganze rausgewühlt wurde von unserer hochmodernen Technik hier im Studio. So, da ist es.
Manuel. Genau, und zwar, wie wir eben schon angesprochen haben, Enric Laporte ist ja zu Manchester City gewechselt von Athletic Bilbao. Athletic Bilbao hat von Real Sociedad Inigo Martinez als Ersatz verpflichtet. Und ja, Real Sociedad braucht natürlich auch einen Ersatz. Und soeben wurde gerade offiziell bestätigt, dass man sich mit Hector Moreno verstärkt hat, der von der Roma kommt, 30-jähriger mexikanischer Innenverteidiger, der gerade erst im Sommer von der PSV kam. Er wechselt jetzt für 6 Millionen zu Real Sociedad, unterschreibt einen Vertrag bis 2020. Und ich denke, da hat man einen sehr erfahrenen Spieler geholt, der jetzt 89 Länderspiele absolviert hat und denke ich, Real Sociedad sofort weiterhelfen kann. Die Lücke schließen kann.
Also da vielleicht dann auch besser zurechtkommt als in Rom in der Serie A. Wir machen ein kurzes Päuschen und dann sprechen wir über diesen Tausch, den Marius eben schon angesprochen hat. Alexis Sanchez und Henrik Mkhitaryan tauschen die Vereine in der Premier League. Das gibt's gleich hier bei unserem Transfer-Special von 90 Plus auf meinsportradio.de.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. 90 Plus On Air. Transfer Spezial auf meinsportradio.de.
Eine Stunde und 12 Minuten hat das Transferfenster in Europa noch geöffnet. In England kann noch ein bisschen was passieren. In Italien auch. Wir sind dabei hier auf meinsportradio.de, werden euch auf dem Laufenden halten über alles, was noch passiert. In Spanien kann es übrigens auch noch klingeln. Also da kann unser Faxgerät noch ein bisschen zum Einsatz kommen. Und wir gucken, während wir darauf warten, dass sich noch ein bisschen aktuell tut, auf weitere Transfers der letzten Wochen zurück. Und da hat in der Premier League natürlich auch der Tausch von Alexis Sanchez von Arsenal zu Manchester United und im Gegenzug der Wechsel von Henrik Mkhitaryan in die entgegengesetzte Richtung für Schlagzeilen gesorgt. Chris McCarthy, unser Kollege von 90 Plus, der sich die Premier League auf die Fahne geschrieben hat, ja bei uns auch in einmal pro Woche den Premier League Spieltag noch einmal Revue passieren lässt, der hat sich auch mit diesem Transfer mal auseinandergesetzt. Chris, was waren denn die Gründe für dieses Wechselspiel?
Ja, es war eine sehr interessante Geschichte. Alexis Sanchez weigerte sich bekanntlich seit Monaten schon seinen Vertrag beim FC Arsenal zu verlängern. Das Arbeitspapier wäre ursprünglich jetzt im Sommer 2018 ausgelaufen. Viele rechneten ja im Sommer schon mit einem Abgang, und obwohl sich Arsenal anfangs querstellte, schien es dann gegen Ende der Transferperiode doch noch auf einen Verkauf zu Manchester City hinauszulaufen. Aber Arsenal konnte sich keinen Ersatz mehr sichern. So blieb Sanchez bei Arsenal, aber nicht in der Verfassung, in der man sich das wahrscheinlich erwünscht hätte. Sanchez war zwar wie immer hoch motiviert im Spiel, es hat seine 100% zweifelsohne gegeben, aber er war auch sehr mit sich selbst beschäftigt, war formschwach, versuchte sich irgendwie aus seiner Formkrise etwas übertrieben hinauszukämpfen, hat irgendwie so eine Art Tunnelblick entwickelt, hatte sehr viele Ballverluste bei Einzelaktionen und bremste fast schon irgendwie die Offensive von Arsenal, so seltsam das auch klingt. Und darüber hinaus gibt es auch mehrere Berichte, die besagen, dass Sanchez zu einem extremen Unruheherd bei Arsenal geworden war und daher der Verkauf mittlerweile fast schon die einzige Lösung im Winter war. Lange schien es zu City zu gehen, doch die astronomischen Gehaltswünsche von Sanchez waren selbst für City nicht zu stemmen, beziehungsweise man wollte sie nicht stemmen, da der Spieler ja mit 29 Jahren auch in weniger als 6 Monaten schon ablösefrei zu haben gewesen wäre. Und da schlug dann einfach Manchester United zu, bot die angeblich knapp 500.000 pro Woche, und so wechselte Sanchez zu United, und im Gegenzug konnte Arsenal immerhin noch Henrik Mkhitaryan sichern, der bei United mittlerweile auch recht überflüssig geworden war und einfach nicht zu José Mourinho passte. Insgesamt muss man wirklich sagen, dass das Arsenal in Anbetracht der Umstände noch ziemlich gut gelöst hat, meines Erachtens. Ein Mkhitaryan würde im heutigen Transferfenster wahrscheinlich immer noch für seine 30, 40 Millionen Euro wechseln. Und wenn man das jetzt mal auf den Wert von Sanchez münzt, so 40 Millionen Euro für einen 29-Jährigen, der in ein paar Monaten ablösefrei ist, den man jetzt eigentlich auch loswerden möchte, da hat man dann eigentlich schon einen ganz guten Deal gemacht. Also Arsenal kann da relativ froh sein. Vielleicht war es auch ein bisschen Zufall, aber trotzdem kann man froh sein, wie sich der Deal letztendlich entwickelt hat.
Marius, siehst du das genauso wie Chris?
Ja, ich denke schon, dass beide Seiten genau das bekommen haben, was beide Seiten auch wollten und benötigt haben. United sucht schon seit dem Sommer einen weiteren Außenspieler, also mit Vorliebe für die rechte Seite. Da wurde vor allem im Sommer Ivan Perisic gehandelt, für den Inter damals aberwitzige Beträge im Bereich zwischen 55 und 65 Millionen Euro verlangt hat. Der Deal kam damals nicht zustande, und so konnte man schon erwarten, dass United im Januar zumindest versuchen wird, auf dieser Position eine Verstärkung zu finden. Als dann City tätig geworden ist, kann man natürlich auch sagen, vielleicht war das die nötige Inspiration, die der Verein gebraucht hat, um sich zu diesem Spieler zu orientieren, selbst wenn so war, es hat zumindest was gebracht. Nur letzten Endes ist es zumindest in den ersten Spielen ist zu erkennen, dass Sanchez mit Vorlieb jetzt auf der linken Seite eingesetzt wird, wie er auch bei Arsenal eingesetzt wird. Und so ein wenig Anthony Martial, der bisher wohl beste Spieler von United in der bisherigen Saison, seinen Platz wegnimmt. Also der heute gegen Tottenham hat Martial auf der rechten Seite begonnen und konnte seine Stärken so nicht ins Spiel einbringen. Also der Platz für Sanchez muss noch gefunden werden, aber generell scheint United damit einen guten Deal gemacht zu haben. Auf der anderen Seite auch Arsenal, schon aus finanzieller Sicht, wie Chris eben erläutert hat, aber auch Henrik Mkhitaryan hat schon auch in der Premier League gezeigt, zu was er fähig ist. Manchester United hat ja letztes Jahr ohne den Spieler voraussichtlich nicht die Europa League gewonnen und hat auch in der letzten Rückrunde nach ein bisschen Anlaufschwierigkeiten starke Leistung gebracht, ist auch sehr gut in die laufende Saison gestartet, hat ihn, glaube ich, nach 3 Spieltagen bereits 5 oder 6 Assists auf dem Konto, einen eigenen Treffer. Also es war eigentlich eher zu erwarten, dass Mkhitaryan in dieser Saison so richtig durchstartet. Hat er dann nicht, wurde obsolet bei José Mourinho, und ja, dementsprechend denke ich, ist das ein Deal, von dem beide Seiten auf jeden Fall profitieren.
Der Mkhitaryan-Transfer auch, ein bisschen trägt er auch die Handschrift von Mislintat bei Arsenal, Chris?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Dortmund-Connection ist auf jeden Fall gegeben. Gleichzeitig muss man aber auch betonen, dass Arsène Wenger bekanntlich auch 2016 im Sommer am Mkhitaryan dran war. Er wollte ihn unbedingt zu Arsenal holen. Allerdings bot der Manchester United lediglich mehr Gehalt und darauf ist natürlich Mkhitaryans Berater Mino Raiola sofort eingegangen. Daher, klar, irgendwo schon Handschrift von Mislintat, aber ich denke, das ist ein Deal, den Arsène Wenger auch ohne Mislintat angegangen wäre. Und insgesamt von seinen spielerischen Anlagen her ist Mkhitaryan schon ein typischer Gunners-Spieler, technisch stark, gut im Dribbling und ein hervorragendes Auge. Also so dieser gewünschte Techniker, den Wenger gerne im Mittelfeld sieht.
Wenn man aber nochmal auf das Spiel oder das Wechselspiel dass sich das genau anguckt, Chris, du hattest vorhin gesagt, dass ja auch City dran war, aber sich United am Ende durchgesetzt hat. Was hat aus deiner Sicht da wirklich letztlich den Ausschlag gegeben? Warum ist Sanchez nicht zu Pep Guardiola gegangen, der ihn ja auch unbedingt haben wollte? Warum hat sich José Mourinho da durchgesetzt?
Also ich glaube, es war wirklich ganz einfach das Gehalt beziehungsweise das finanzielle Gesamtpaket eher. Arsène Wenger hat selbst in der Pressekonferenz bestätigt, dass das Arsenal bei der Vertragsverlängerung von Sanchez chancenlos war und hat wortwörtlich zitiert, wenn nicht mal Manchester City sich das Gehalt leisten möchte oder leisten kann, was für eine Chance hat dann Arsenal? Und ich denke, da hat er wahrscheinlich auch die Wahrheit gesagt. Vielleicht wäre City bereit gewesen, die Gehaltswünsche zu erfüllen, aber dann noch eine derartige Ablöse beziehungsweise einen derartigen Wert für einen 29-Jährigen, der in wenigen Monaten vertragslos ist, auszugeben, das war dann einfach insgesamt zu viel für Manchester City und deswegen hat man dann den Stecker gezogen. Und darüber hinaus kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht auch ein wenig Bedenken bei Guardiola gab hinsichtlich der Integration von Sanchez. Bei Manchester City läuft momentan alles dermaßen harmonisch. Es ist ein absolut homogener Kader. Es gibt keine Probleme. Selbst ein Sergio Aguero, der zwischenzeitlich unzufrieden war, hat sich einfach eingeordnet. Und Alexis Sanchez ist natürlich dieser heißblütige Typ, hat bei Arsenal für Unruhe gesorgt. Und wenn man sich mal ansieht, in welch einer Verfassung Manchester City momentan ist, wer weiß, ob Sanchez einfach so problemlos in die Startelf marschiert wäre. Und dann wären wahrscheinlich auch weitere Unruhen vorprogrammiert gewesen. Also die finanziellen Aspekte waren wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, dass man Abstand von der Verpflichtung genommen hat. Aber ich glaube, es gab noch einige Restzweifel hinsichtlich des Charakters des Spielers.
Hm. Teilst du diese Bedenken von Chris, Marius?
Das kann gut sein, aber ich denke, Pep Guardiola hätte anders gehandelt, wenn er wüsste, was mit Leroy Sané ein paar Tage später passiert ist.
Das stimmt.
Jetzt heute auch das Interesse an Riyad Mahrez, das nachgewiesen hat. Aber grundsätzlich läuft City wie eine gut geölte Maschine. Wir haben ja einen riesen Vorsprung in der Liga. Mit Abstand die meisten Tore geschossen, also gerade die Offensive. Sanchez wäre eigentlich nur noch ein Bonus gewesen. Die Offensive ist sowieso schon herausragend. Dementsprechend hätte man für den Spieler sehr viel zahlen müssen an Gehalt und ob das sich gelohnt hätte, ob einen Spieler dann noch zu holen, der möglicherweise für die Integration ein wenig länger braucht, ist schwer zu sagen, aber ich denke schon, dass United den Spieler eher gebrauchen kann als City und dementsprechend war der Verein auch bereit, mehr auf den Tisch zu legen und Arsène Wenger hat ja auch betont, dass United das Geld im Gegensatz zu City selbst generiert und wenn sie das Geld bezahlen können, ist es auch ihr gutes Recht, das Geld zu bezahlen.
Das ist in der Tat ihr gutes Recht, das können sie dann einfach mal raushauen, wenn sie meinen, dass sie das müssen. Apropos Geld raushauen, das hat auch Liverpool gemacht in diesem Transferfenster, hat sich nämlich in der Innenverteidigung verstärkt mit Virgil van Dijk, einem Wunschkandidaten, den man eigentlich schon im Sommer gerne geholt hätte, hatte da nicht geklappt. Jetzt hat man im Winter zugeschlagen und ordentlich draufzahlen müssen. Zu diesem 85-Millionen-Transfer kommen wir gleich hier bei unserem Transfer-Special von 90 Plus on Air auf meinsportradio.de zum Deadline Day im Winter 2018. Kurze Pause, gleich sind wir wieder dabei.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Hallo, hier ist Benny Hövelis und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. 90 Plus On Air. Transfer Spezial auf meinsportradio.de.
Das Transfergeschehen in Europa eine Stunde lang kann noch gehandelt werden und wir blicken drauf, werden euch mit den Live-Informationen und den aktuellsten getätigten Transfers natürlich in dieser Stunde noch versorgen, werden aber auch noch weitere Wechsel aus dieser Transferperiode analysieren und wir schauen jetzt auf den Wechsel von Virgil van Dijk nach Liverpool. 85 Millionen Euro hat er gekostet, Liverpool hatte sich das geleistet, um ja die Achillesferse, die Abwehr zu stabilisieren. Man wollte das Ganze eigentlich schon zu Saisonbeginn realisieren, da hat es nicht geklappt. Jetzt hat man im Winter nachgelegt und hat ordentlich tief in die Tasche greifen müssen. 85 Millionen, wie gesagt, haben sie sich geholt und oder haben sie dafür bezahlt, um Van Dijk zu holen. Marius, ist das gut investiertes Geld oder ist das am Ende auch vielleicht eine sehr, sehr hohe Summe, die sich nie im Leben refinanzieren wird?
Ach, das ist natürlich schwer einzuschätzen. Erstmal vom sportlichen Wert her wird er die Mannschaft auf jeden Fall verstärken. Virgil van Dijk, viel im deutschen Twitter-Raum nach dem Transfer war der Name nicht unbedingt den meisten ein Begriff, was verständlich ist. Die Stationen Celtic und Southampton sorgen nicht unbedingt dafür, dass jeder sofort das Transfermarktprofil des Spielers runterbeten kann. Hat sich aber seit seinem Transfer in die Premier League im Sommer 2015, damals übrigens noch für in Anführungszeichen läppische 15 Millionen Euro, sehr gut entwickelt bei Southampton, wurde sogar Mannschaftskapitän, hat zwei ganz starke Saisons dort gespielt, hat sich aber auch im Sommer ordentlich daneben benommen, als er den Wechsel wollte, wo man auch schon mal sagen kann, ob man wirklich so einen Spieler verpflichten möchte. Da gab es schon ordentlich Unruhe bei Southampton, auch das Verhältnis zwischen Liverpool und den Saints war dementsprechend gestört. Liverpool hat sich sogar öffentlich entschuldigt, auch im Vorgehen, was ich eigentlich noch nie von einem Fußballverein so gesehen habe. Also im Winter kam dann der Transfer zustande, die Ablöse, ja, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Van Dijk ist Stand jetzt, glaube ich, der 7. oder 8. teuerste Spieler aller Zeiten. Aller Zeiten, das muss man sich nochmal vor Augen führen. Ist es für mich unerklärlich, wieso man sich so auf diesen Spieler eingeschossen hatte bei Liverpool. Es gab mit Sicherheit auch andere Innenverteidiger, die imstande gewesen wären, dem Verein auf der Position weiterzuhelfen. Ich meine, bei allem Respekt, aber Ragnar Klavan sollte ein Verein wie Liverpool doch schon schneller ersetzen können oder zumindest ja einen stärkeren Mann vor Ragnar Klavan stellen können. Es ist wirklich für mich ein Transfer, der nicht zu begreifen ist. Van Dijk spielt auch erst zum Beispiel seit 2015 für die holländische Nationalmannschaft. Ich will es jetzt nicht allein daran festmachen, aber seit 2015 war die holländische Nationalmannschaft meines Wissens bei relativ wenigen großen Turnieren dabei, nämlich bei keinem. Ja, und die Qualifikation hat primär auch er in der Innenverteidigung gespielt. Dazu kommen natürlich auch die älteren Aussagen von Jürgen Klopp wegen Mega-Ablösen, die ihm jetzt auch im Endeffekt ein wenig um die Ohren geflogen sind. Er hat sich damals bei Paul Pogba ein bisschen despektierlich und ungläubig geäußert. Und im Endeffekt zahlt er 15 Millionen weniger für einen Spieler, der bei weitem nicht so ein Resümee und Prestige wie Pogba zu jedem Zeitpunkt hatte. Also generell ist das ein Deal, dem ich sehr kritisch gegenüberstehe. Sportlich, er hat im ersten Spiel im Pokal im Merseyside Derby gegen Everton das Siegtor geköpft. Er wird sportlich Liverpool auf jeden Fall weiterhelfen. Ob er jemals wirklich als die Verstärkung für die Innenverteidigung gelten wird, mag angesichts der Ablöse aber fraglich bleiben.
Christoph, wenn du auf diesen Wechsel guckst und dir auch die Ablöse nochmal vor Augen führst, ist das auch mit diesem immer wieder rausgehauenen Interesse von Liverpool verbunden, dass man letztlich auch Liverpool dann offensichtlich in ziemlich astronomische Höhen da pokern konnte?
Ja, es ist schwer zu sagen, weil du Also solche Summen sind natürlich mittlerweile marktgerecht, aber egal was es ist, so ein versteht ihr mich?
Wir verstehen dich, ja.
Auf jeden Fall, der Spieler ist deutlich zu teuer für das, was er kann. Und das ist auch für mich unerklärlich, dass Liverpool so viel Geld ausgibt, auch wenn er sicherlich Qualität mitbringt und Liverpool deutlich verstärkt, aber auch an den Markt ist das ein schlechtes Zeichen. Ich meine, wenn man jetzt sieht, Leicester versucht, eine deutlich höhere Summe für Mahrez rauszuhandeln mit dem Verweis auf Transfers wie Van Dijk oder Coutinho. Also ich meine, damit versaut man auch die Marktpreise.
Also der Markt in England sowieso ein bisschen, ja, ziemlich aus den Fugen geraten. Liverpool, Chris, damit aber auch dann jetzt unter den Big Spendern, denn zum Sommer kommt ja auch Keita dann noch und der kostet ja auch nochmal 75 Millionen.
Ja, absolut richtig. Und durch eben diese Investition steigt natürlich der Druck auf Jürgen Klopp enorm. Er muss jetzt liefern. Man gehört jetzt, wie du sagst, zu diesen Big Spendern der Liga. Man muss jetzt in den Titel, in den Wettbewerben wirklich um den Titel spielen. Man muss langsam Manchester City angreifen. Man darf nicht im FA Cup bereits in der vierten Runde gegen West Bromwich ausscheiden und man muss in der Champions League wohl mindestens bis ins Viertelfinale kommen. Also Jürgen Klopp muss jetzt liefern, sonst glaube ich, dass dieser, ich will es jetzt nicht negativ ausdrücken, aber dieser Hype um Jürgen Klopp womöglich schlecht ausgehen kann. Also es muss jetzt was passieren sportlich und ich bin mal gespannt, ob Liverpool wirklich das liefern kann, was man jetzt aufgrund dieser Transfers von ihnen erwarten muss.
Wenn wir jetzt dann mal auf dieses Transferfenster von Liverpool nochmal gucken, wir hatten es ja vorhin schon gesagt, es ist nicht viel passiert, zumindest nicht an Zugängen, sondern es sind eher Leute noch gegangen. Philippe Coutinho zum Beispiel, der natürlich viel Geld in die Kasse gebracht hat, aber sportlich auch eine Lücke gerissen hat. Gut, beim Spiel gegen Manchester City, bei diesem Wahnsinnsspiel, da hat man ihn vielleicht jetzt nicht so schmerzlich vermisst. Aber Christoph, wenn du auf die lange Sicht guckst, aus deiner Sicht, wird man ihn noch vermissen und wird es sich rächen, dass man da nicht irgendwo nach Ersatz gesucht hat oder zumindest jedenfalls keinen gefunden hat? Ich glaube, Christoph hört uns gerade technisch bedingt nicht. Dann gebe ich die Frage vielleicht an Marius mal weiter.
Ja, kein Problem. Generell ist das ja auch nochmal ein sehr komisches Transfergebaren für Liverpool gewesen. Ich denke, die Saison ist für Liverpool keineswegs gelaufen. Man kann die Champions League noch erreichen oder man ist sehr aussichtsreich im Rennen, hat 5 Punkte Vorsprung auf Tottenham. Und ich kann es da nicht verstehen, wieso man eigentlich den potenziell besten Spieler in der Mannschaft im Winter abgibt. Mag sein, dass der Spieler seit seiner Kindheit von Barcelona träumt und das ist alles zu respektieren und zu verstehen, aber man könnte sich doch auch ähnlich einigen wie Leipzig mit Naby Keita. Du kannst nächsten Sommer wechseln, bitte gib die Saison noch alles für uns, so werden wir uns einig. Ja. Ich kann nicht verstehen, wieso Liverpool es nicht geschafft hat, den Spieler noch für die restlichen 4 bis 5 Monate da zu überzeugen, noch länger zu verbleiben. Natürlich mit dem Hintergrund, dass der Wechsel im Sommer bei einer adäquaten Ablöse auch stattfinden wird. Ist für mich nicht zu begreifen, warum man das einfach nicht geschafft hat, warum man nicht geschafft hat, den Spieler auf einen späteren Abgang zu vertrösten. Ist es auch aus Barcelona-Sicht ein bisschen merkwürdig. Die Meisterschaft ist so gut wie eingetütet nach Real Madrid, dann ja ein bisschen peinlich letzte Woche im Pokal ausgeschieden ist, sollte man wahrscheinlich auch die Copa del Rey gewinnen. Ja, und in die Champions League ist halt das große Fragezeichen nur, Coutinho kann da nicht eingesetzt werden, weil er in der Champions League schon für Liverpool zum Einsatz kam. Also der Transfer mag sein, dass er für Barcelona Sinn macht, mag sein, dass er für den Spieler Sinn macht und finanziell für Liverpool Sinn macht, aber zum jetzigen Zeitpunkt macht er für mich einfach überhaupt keinen Sinn.
Vor allem möchte ich dazu noch was ergänzen. Also Coutinho hat ja wirklich im Sommer arg auf diesen Wechsel gepocht und er hat auch sehr emotional darauf reagiert. Ich meine, ich will jetzt nicht sagen, dass er eine Verletzung vorgetäuscht hat, aber man hat ihn zumindest seitens des Vereins etwas aus dem Verkehr gezogen, weil man der Ansicht war, er kommt da emotional nicht mit. Und dann war er plötzlich für die brasilianische Nationalmannschaft wieder fit, hat bei seinem Torerfolg sogar angefangen zu weinen, ist Tränen ausgebrochen, also ist ein sehr emotionaler Spieler und der Verdacht liegt einfach nahe, dass sich Liverpool und Coutinho, dass sie einen Kompromiss gefunden haben, dass Liverpool gesagt hat, hey, du spielst jetzt noch bis zur Rückrunde bei uns, beziehungsweise bis zur Winterpause und dann bekommst du deinen Wunschwechsel. Das mag sein und dafür spricht meines Erachtens vieles, da Coutinho auch wirklich Top-Leistungen dann gebracht hat und sich relativ schnell von diesem persönlichen Rückschlag auch erholt hat. Aber was ich jetzt nicht verstehe, wenn man als Liverpool diesen Kompromiss eingeht, wenn man sowieso hinsichtlich seiner Kadertiefe auf drei verschiedenen Wettbewerben sehr kritisch beäugt wird, und man weiß, man gibt Coutinho dann wirklich im Winter ab für eine sehr gute Ablösesumme. Wie kann es sein, dass man dann keinen Nachfolger in der Hinterhand hat? Wie kann es sein, dass man dafür nicht adäquat plant? Klar, in der Winterpause ist es immer schwerer, Spieler zu bekommen. Es ist auch schwerer, eine gerechte Ablösesumme für Spieler zu zahlen im Winter, gerade wenn man so einen Spieler verliert. Aber irgendwie fehlt mir da der Masterplan, irgendwie fehlt mir da das langfristige Plan, dass man jemanden in der Hinterhand hat. Und ich befürchte wirklich, dass die Reds jetzt in der zweiten Saisonhälfte aufgrund der mangelnden Tiefe und da ein so wichtiger Spieler wie Coutinho fehlt, wirklich abbauen könnten. Und bin mal gespannt, ob diese Entscheidung Liverpool nicht irgendwie einholen wird.
Chris hatte ja vorhin schon gesagt, Klopp damit natürlich auch generell unter Druck, nicht nur mit den Summen, die er für Van Dijk ausgegeben hat, sondern vielleicht auch mit der Kaderplanung. Marius, ist Klopp da vielleicht in dieser Funktion als Manager in England, wo man eben nicht nur die Mannschaft fit macht, die Mannschaft aufstellt, Wünsche äußern kann als ans Management, was dann eben irgendwelche Spieler dann verpflichtet, sondern eben als Manager selber da in erster Verantwortung steht, vielleicht auch ein bisschen überfordert?
Mag sein, dass Jürgen Klopp, ja, vielleicht einen kleinen Lernprozess immer noch unterliegt, da erstmal reinwachsen muss. In Dortmund konnte er sich da, ja, war er Teil eines eingespielten Dreiergespanns aus Michael Zorc und Aki Watzke, aber es wirkt zumindest momentan alles nicht so wirklich durchdacht, wie Chris das schon gesagt hat. Der Transfer von Van Dijk, da haben wir jetzt eben schon länger drüber diskutiert. Der Transfer von Coutinho, haben wir jetzt auch drüber gesprochen. Auch im Sommer gab es da die ein oder andere Situation, auch zum Beispiel auf der Torhüterposition. Also Jürgen Klopp hat bei seiner Antrittspressekonferenz in Liverpool gesagt, er will in 4 Jahren, er hat ja mittlerweile verlängert, aber seinen Ursprungsvertrag, hatte einen Zeitraum von 4 Jahren. In dem Zeitraum will er Meister werden. Ja, da frage ich mich, wie zur Hölle will er diese Ziele mit der Mannschaft erreichen? Der Defensivverbund ist sowas von schwach, da würde er wahrscheinlich auch in vielen anderen Ligen kein Meister werden. Das muss man auch so knallhart sagen. Die Torhüterposition, Loris Karius wurde zwar verpflichtet, hat aber zu keinem Zeitpunkt nachgewiesen, dass er wirklich auch mal Stammtorwart bei einem Verein wie FC Liverpool werden kann. Es sind, ich finde, so viele Fragezeichen gibt es im Kader, dass es möglicherweise schon dein Statement oder deine Annahme von eben schon durchaus begründet ist, dass Klopp da möglicherweise überfordert ist. Er kann aber auch genauso gut reinwachsen, nur wie viel Zeit wird er auch in Liverpool haben? Wenn der Verein anfängt, solche Summen zu investieren, dann wird dein Zeitfenster automatisch kürzer.
Das ist die Frage, Chris. Was glaubst du, wie lange gibt Liverpool ihm Zeit?
Also ich denke, dass Liverpool mit Klopp schon sehr zufrieden ist. Ich denke auch, dass man sehr zufrieden ist, dass man so einen Trainer gefunden hat, der auch irgendwie eine Art Identifikationsfigur für die Fans schafft, weil Liverpool ist wirklich ein sehr leidenschaftlicher Verein mit leidenschaftlichen Fans. Gleichzeitig ist Fußball, so traurig es auch ist, ein Geschäft. Und wenn man derartige Summen investiert, wird man auch Erfolge erwarten und fordern. Ich denke schon, dass Klopp noch genügend Zeit hat, Erfolge zu erreichen. Aber es kann natürlich schnell in die falsche Richtung gehen, wenn wirklich Negativserien folgen, wenn auch nächstes Jahr ein frühes Pokal auskommt, wenn man wie in den letzten Jahren aufgrund der intensiven Spielweise in der Rückrunde etwas einbricht. Also es ist natürlich ganz schwer, darüber zu spekulieren. Ich würde auch gerne mal abwarten, was sich auf dem Transferfenster im Sommer tut. Aber klar, Klopp wird auf jeden Fall gezwungenermaßen in den nächsten Jahren, nächsten Jahr, auf jeden Fall kritischer beäugt werden.
Zumindest kann man nicht sagen, wenn Jürgen Klopp jetzt ungefähr jetzt in einem Jahr, in 12 Monaten, kurz nach Weihnachten auf Platz 4 steht oder an Platz 4 kratzt oder Dritter ist und hat im Sommer oder rückblickend alleine 150 Millionen für Van Dijk und für Keita ausgegeben, kann man nicht sagen, dass er dann weiterhin Schulterklopfen erhält, wie toll er den Verein wiederbelebt hat. Ja, da wird sich auch, sage ich mal, die berechtigte Sympathie der Anhänger oder wohl eher der Medien auch in eine andere Richtung wenden, weil wenn du anfängst, auch solche Summen zu investieren, vor allem wenn du dich vorher so dargestellt hast, wie sowas haben wir nicht nötig, weil das hat er auf eine gewisse Art und Weise durchaus getan, dann wird dir das beim Misserfolg auf jeden Fall noch mehr um die Ohren fliegen, weil er wurde auch schon in den letzten Wochen genug kritisiert für seine einst getroffenen Aussagen.
Ja, da fallen natürlich dann auf einen zurück, Marius, weil du dich eben da auch so ein bisschen positioniert hast. Das macht ihn dann aber auch für Bayern München beispielsweise, die ja immer noch offensichtlich keinen Plan B zu Heinkes haben, nicht unbedingt interessanter.
Ja, aber bei Bayern gibt es immerhin einen Manager. Also zumindest müsste er da keine Doppelfunktion ausüben. Nein, dafür müsste er erst, also ich denke, es steht außer Frage, dass Jürgen Klopp auch in der Saison 2018-2019 Trainer des FC Liverpool sein wird. Wenn Uli Hoeneß seinen Busenkumpel Jupp Heynckes dazu natürlich bekommen sollte, dass er noch ein Jahr länger bleibt und auch der Hund von Jupp Heynckes, der eine ganz große Rolle mittlerweile spielt, der Kando damit einverstanden ist, dann möglicherweise könnte Jürgen Klopp in ungefähr 18 Monaten interessant für den FC Bayern werden, aber so glaube ich, für den kommenden Sommer spielt er keine Rolle.
Manuel, weil wir bei Bayern gerade gelandet sind, nehme ich die nochmal kurz mit rein. Der Manager, den Marius da eben angesprochen hat, ist ja genauso Novize wie Klopp.
Ja, Hasan und Salihamidzic macht ja bis jetzt einen sehr interessanten Eindruck. Ich denke, dass das Bayern-Thema, das sollte man zu einem anderen Zeitpunkt noch ansprechen. Ich glaube aber, wie Marius eben schon gesagt hat, dass Jürgen Klopp kein Kandidat bei Bayern ist. Mhm. Ob er in Zukunft mal irgendwann bei Bayern landen wird, das mag ich nicht zu beurteilen. Ich kann es mir schon vorstellen, gerade wenn er sich auch sportlich, menschlich, taktisch noch weiterentwickelt. Aber im Moment kann ich mir das nicht vorstellen.
Alles klar, dann legen wir das Thema Liverpool auch erstmal zur Seite und machen eine kurze Pause und kommen dann zu einem Wechsel aus der Serie A in die Ligue 1. Pietro Pellegrini, über den sprechen wir gleich hier bei unserem Transfer-Special von 90plus und meinsportradio.de zum Transfer-Deadline-Day. Gleich geht's weiter bei uns hier.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. MeinSportRadio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf MeinSportRadio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android. 90plus On Air, Transfer Spezial auf meinsportradio.de.
Da sind wir wieder, die letzten 43 Minuten des offenen Transferfensters laufen und wir haben noch den Blick drauf auf die aktuellen Transfers und haben vor allen Dingen auch den Blick zurück auf das, was sich in dieser Transferperiode so alles getan hat. Und da gucken wir jetzt mal in die Serie A und in die Ligue 1, denn dort hat es einen Wechsel gegeben von Genoa zu Monaco eines jungen Mannes, Pietro Pellegrini, und den wird uns der Manuel Behlert mal vorstellen. Manuel, wer ist das?
Genau, Pietro Pellegrini ist ein 16-jähriger Angreifer, der auf sich aufmerksam gemacht hat, als er Mitte September gegen Lazio Rom gespielt hat und da in seinem ersten Serie A-Spiel gleich mal einen Doppelpack erzielt hat. Seitdem kamen nicht mehr viele Minuten in der Serie A dazu, also hat jetzt insgesamt 300 Pflichtspielminuten, davon sind 280 aus der Serie A, 20 aus der Coppa Italia. Es ist auf jeden Fall ein unglaubliches Talent, das muss man auf jeden Fall sagen, ist ein interessanter Stürmer, ist 1,88 Meter groß, hat aber trotzdem in den wenigen Szenen, die man bis jetzt von ihm im Profifußball sehen konnte, eine fantastische Technik, also kann gut mit dem Ball umgehen, hat einen guten guten Torriecher, weiß auf jeden Fall, wie er sich im 16er zu bewegen hat, mit seinen 1,88 Meter natürlich eben gerade angesprochen, auch eine wirklich gute Physis, mit der er sich auch im 16er behaupten kann, ist auf jeden Fall ein Spieler, denke ich, den man für die Zukunft im Blick haben muss. Die Ablösesumme ist natürlich extrem hoch, also über 20 Millionen für einen 16-Jährigen. Das ist enorm viel, aber man muss das zwar nicht in Schutz nehmen, aber trotzdem ein bisschen relativieren. Ich denke, man zahlt immer auch bei Transfers ein bisschen für das Potenzial, das der Spieler noch erreichen kann. Und ich finde, auf dem Transfermarkt hätte es gewiss relativ viel Konkurrenz gegeben. Monaco musste so viel Geld in die Hand nehmen, nehme ich an, um den Spieler zu verpflichten. Die Wertsteigerung, wenn er einschlägt, ist natürlich enorm hoch, sodass Monaco auf jeden Fall damit rechnen kann, in 4, 5, vielleicht 6 Jahren Gewinn zu machen, vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Ich denke, Monaco hat außerdem tatsächlich viel Geld zur Verfügung aufgrund der Abgänge der letzten Transferperioden. Das wusste Genua auch, das hat die Verhandlungen für Monaco sicherlich nicht erleichtert. Mhm. Neulich hat Vizepräsident Vasiljev ein Interview gegeben, in dem er gesagt hat, wir wollten den Kader verstärken, wir wollten versuchen, neue Spieler zu holen, aber wir wollten nichts Dummes machen. Über 20 Millionen für einen 16-Jährigen erscheint jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht unfassbar klug, aber wenn man diese Komponenten, die ich eben gerade genannt habe, sich vor Augen führt, ist es wahrscheinlich auch nicht dumm. Also Monaco ist ja einerseits dafür bekannt, Talente verpflichten zu können und diese dann auch auszubilden. Andererseits denke ich, dass Monaco jetzt auch nicht auf 3, 4, 5 Millionen Euro schauen muss, weil einfach so viel finanzielle Grundlage geschaffen wurde durch die Weiterverkäufe oder die Abgänge der letzten Jahre, dass es einfach durchaus ein rentabler Transfer sein könnte. Und ich meine, wenn er nicht einschlägt, es kann ja bei einem 16-, 17-Jährigen immer noch was passieren. Es können Dinge passieren, Verletzungen, er kann sich in Frankreich nicht zurechtfinden. Das sind alles Dinge, die passieren können, aber ich glaube, dass man, gerade wenn man die finanziellen Möglichkeiten hat, dass man das Risiko auch einfach eingehen kann.
Was war für den Jungen so interessant, Genua zu verlassen, jetzt zu Monaco zu gehen mit 16 Jahren? Was glaubst du, steckt dahinter?
Ich denke einfach, dass er weiß, dass in Monaco erstmal eine bessere Qualität im Kader herrscht, dass er einfach von besseren Spielern lernen kann, wie Falcao, wie Jovetic. Also das sind zwei Spieler gerade im Sturm, denke ich, die einem so jungen Spieler sehr viel beibringen können. Ich finde auch, durch den Abgang von Carrillo ist natürlich die Chance auf den einen oder anderen Einsatz schon diese Saison in der Liga durchaus gegeben. Also ich finde, er kann auf jeden Fall im Kader eine Rolle spielen. Natürlich neben Falcao und Jovetic spielt dann noch Diakabi eine Rolle. Aber Monaco hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial und ich denke, dass Pellegrini das auch weiß, dass er auch garantiert hat, dass er in den nächsten Jahren in Monaco langsam, aber sicher an den internationalen Fußball herangeführt wird. Monaco steht im Moment sehr gut in der Liga, hat sehr gute Chancen auf die Champions League, spielt am Wochenende das Topspiel gegen Lyon, da kann man sich vielleicht nochmal eine bessere Position verschaffen. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass er diese Mischung aus einem verhältnismäßig ruhigen Umfeld, wo er sich sehr gut entwickeln kann, aber auch der Möglichkeit, internationalen Fußball zu spielen, dass er die einfach für sich als optimal empfindet.
Also werden wir mal gespannt verfolgen, die Karriere des 16-jährigen 1,88 Stürmers, der nicht nur Mittelstürmer spielen kann, sondern auch als hängende Spitze oder auch auf dem rechten Flügel zu verwenden ist. Mal gucken, auf welcher Position er sich dann vielleicht in den nächsten Jahren ins Rampenlicht spielt und wo wir vielleicht in 5 Jahren dann ihn sehen und über ihn sprechen werden, dann auch vielleicht in dieser Sendung. Gucken wir noch zu einem anderen, einem deutlich etablierteren Stürmer, den es von England jetzt zurück nach Spanien verschlagen hat, nämlich von Chelsea zu Atletico, Diego Costa, von dem ist die Rede. Und da frage ich doch mal unseren Kollegen Marius Merck. Marius, wie sinnvoll war der Wechsel von Costa von Chelsea zu Atletico?
Ich denke, es war für Atletico sinnvoll, es war für den Spieler sinnvoll, es war für Chelsea weniger sinnvoll. Atletico Madrid hat wirklich einen der besten Stürmer für mich auf dem ganzen Kontinent bekommen. Diego Costa war im Prinzip nur 3 Jahre bei Chelsea. In den 3 Jahren wurde aber der Club immerhin mit ihm als Stammspieler vorne an der Front 2-mal Meister. Zweimal wäre er fast Torschützenkönig noch dabei geworden. Also er war ein absoluter Leistungsträger für die Mannschaft, die mit ihm große nationale Erfolge gefeiert hat. Das Verhältnis mit Conte muss dermaßen zerstört gewesen sein. Man hat ja auch lesen können, dass Conte ihn angeblich nach Ende der Feierlichkeiten im vergangenen Mai per SMS darüber informiert hat, dass er sich doch einen neuen Verein suchen soll. Das fand der Costa natürlich nur semi-gut und dementsprechend ging dann das ganze Theater los. Erst mit Streik, Costa ist nicht mehr aufgetaucht, hat sich auch am Trainingslager nicht blicken lassen. Da hat Chelsea auch dadurch öffentlich blöd dargestellt, weil so oder so war der Verein dann gezwungen, ihn zu verkaufen. Am besten noch in der Sommertransferperiode. Nur Costa hat dann auch automatisch gesagt, für ihn kommt nur eine Rückkehr zu Atletico in Frage, was alle anderen Interessenten ja dann nicht wirklich heiß gemacht hat, auch für den Spieler viel Geld zu bieten. Mhm. Nur das Problem ist, Atletico hat eine Transfersperre. Heißt, sie konnten den Spieler auch nicht schon im Sommer verpflichten. Dementsprechend kam der Transfer dann auch im Winter zustande. Ja, und ich denke, Costa hat jetzt in den ersten Wochen sich dort präsentiert, wie sich Diego Costa eben präsentiert. Seine Premiere, ich glaube, nach wenigen Minuten ein Tor geschossen und ein paar Minuten später die gelb-rote Karte gesehen. Also alles beim Alten mit dem Spieler. Und ich denke generell, Costa hatte schon auch, bevor der Bruch mit Conte kam, des Öfteren geäußert, dass er sich vorstellen kann zu Atletico, zu Diego Simeone, unter dem er ja so wirklich seinen Durchbruch und den Sprung in die Weltklasse geschafft hatte, mit Atletico auch Meister geworden war, dass Diego Simeone immer einen Platz für Diego Costa in Madrid bei Atletico für ihn frei hatte. Und dementsprechend glaube ich, dass für Atletico und für Diego Costa der Deal hervorragend ist, für Chelsea wie aus den vorhin genannten Gründen wohl eher weniger.
Also da suchte man ja dann eben einen Stürmer, hat ihn jetzt vielleicht in Giroud gefunden. Werden wir alles dann natürlich im Laufe der zweiten Saisonhälfte dann auch in England verfolgen können. Unser Kollege Chris McCarthy hat Neuigkeiten in Sachen Borussia Dortmund und Batshuayi.
Ja genau, die Bild-Zeitung hat soeben berichtet, dass der BVB anscheinend doch eine Kaufoption für Michy Batshuayi hat. Das käme jetzt allerdings für uns etwas überraschend. Auch die englischen Medien und zuvor auch die deutschen Medien hatten eher darauf hingedeutet, dass der BVB keine Kaufoption hat. Wäre auch logischer für uns, denn die Vermutung liegt natürlich nahe, dass Chelsea weiß, dass der Marktwert von Batshuayi momentan sehr gering ist. Und wenn man jetzt eine Kaufoption für den kommenden Sommer aushandelt, kann man da nicht so hoch gehen. Und Chelsea hat sich wohl sicherlich erhofft, dass Batshuayi jetzt bei seiner nächsten Station, in diesem Fall jetzt Dortmund, einschlägt, mit etwas mehr Vertrauen produziert und dementsprechend auch seinen Marktwert erhöhen kann und man dann im Sommer ganz andere Optionen mit dem Spieler hat und gleichzeitig auf der anderen Seite für Dortmund natürlich eine Kaufoption auszuhandeln, die wirklich so hoch ist, wie Chelsea sich das erhofft, wäre wahrscheinlich nicht so lukrativ gewesen, denn Batshuayi ist, wie wir es vorhin angesprochen haben, etwas eine Wundertüte. Also ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass eine Kaufoption verankert ist, aber lasst mich da gerne eines Besseren belehren und wir dürfen mal gespannt sein, denn wenn die Bild-Zeitung das jetzt so forsch quasi aus dem Nichts berichtet, dürften sie irgendetwas erfahren haben. Allerdings warten wir mal weitere Quellen ab, würde ich mal behaupten. Aber auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte.
Also werden wir auch natürlich mal im Blick haben. Und wir blicken auch nochmal zu einem Wechsel, den wir vorhin auch schon angesprochen haben, nämlich den von Rafinha von Barca zu Inter. Und da kann uns Manu natürlich einiges erzählen. Da ist eine Kaufoption vereinbart worden. Das ist ein Leihgeschäft mit fix verhandelter Kaufoption.
Genau, Rafinha, der bei FC Barcelona extrem lange ausgefallen ist wegen der Verletzung und im Endeffekt in den letzten Wochen keine Rolle mehr gespielt hat, auch weil das Mittelfeld schon relativ voll war, ist per Laie mit Kaufoption zu Inter Mailand gewechselt. Ich denke, dass das für alle Parteien eigentlich ein relativ sinnvoller Wechsel war. Bei Inter wurde ein Platz frei, da Joao Mario ja zu West Ham United verliehen wurde. Denke, Inter hat da kein großes Risiko, weil eben keine Kaufpflicht, sondern nur eine Option besteht. Rafinha hat jetzt die Chance, sich im Team zu integrieren, relativ schnell durch regelmäßige Einsätze seinen Rhythmus zu finden. Ich finde, der ist ein technisch wirklich hervorragender Spieler, der, wenn er fit ist und wenn er wirklich auch über einen längeren Zeitraum fit ist, dem Spiel schon seinen Stempel aufdrücken kann, bringt kreative Elemente mit, hat jetzt natürlich die Chance, sich auf einem relativ hohen Niveau zu beweisen. Inter kämpft auf jeden Fall noch um die Champions League. Ich denke, gerade wenn sie diese erreichen und dann die Fixeinnahmen durch den internationalen Wettbewerb bekommen, dass sie dann die Möglichkeit haben, Rafinha problemlos zu kaufen. Die Kaufoption liegt zwar bei über 30 Millionen Euro, aber wenn er tatsächlich die Rückrunde auf dem Niveau absolviert, das er liefern kann, ist die Summe absolut in Ordnung. Was Marius eben schon gesagt hat, die Worte waren ein bisschen unglücklich gewählt bei seiner Vorstellung. Aber ich denke, dass zumindest das klar ist, dass Rafinha jetzt Inter nicht sofort auf ein ganz, ganz neues Level bringt, sondern einfach ein wichtiger Bestandteil im Kader ist, der im Kampf um die Champions League weiterhelfen kann, der andere Spieler entlasten kann, der einfach selbst jetzt in seinem Kopf hat, dass er die Freude am Fußball und den Spaß einfach am Spiel wiederfinden möchte. Und ich denke, das kann für Inter nur positiv sein.
Massimo Moratti, der ehemalige Inter-Präsident, der hat sich auch zum Transfergeschehen bei Inter geäußert, hat gesagt, also wenn ich noch was zu sagen hätte, ich hätte wahrscheinlich eher einen Stürmer geholt. Marius, kannst du die Sichtweise von Moratti nachvollziehen oder ist das einfach so Moratti, der ja früher schon Unsummen für Stürmer ausgegeben hat, Ronaldo zum Beispiel?
Ja, das war bei Moratti immer ganz lustig zu sehen. Also Inter hat unter Moratti, zumindest bis auf die letzteren Jahre, auch relativ wenig gewonnen. Zumindest Meisterschaften, UEFA-Cup-Siege, Pokalsiege, lasse ich mal außen vor. Aber die Nummer 1 in Italien war mal unter ihm erst so in seiner Spätphase, unter Mancini und Mourinho. Damals stand auch immer reihenweise Weltklasse-Stürmer im Kader. Da hat dann der Ronaldo mit Vieri und Recoba und Crespo und alle Prevet gegeneinander konkurriert und am Ende haben nur zwei gespielt. So ist es jetzt nicht mehr. Alles fokussiert sich auf Mauro Icardi. Aber es ist immerhin der beste Torjäger in der Serie A. Also denke ich, ist man da schon ganz gut aufgestellt. Natürlich wäre es ratsam, noch einen gescheiten Hintermann zu holen. Momentan ist man da relativ dünn besetzt. Rodrigo Palacio hat da über Jahre lang den stillen, ruhigen Backup gemacht. Der ist jetzt nicht mehr da nach der Verjüngungskur in den letzten Transferfenstern. Es wäre nicht verkehrt gewesen, aber ich denke, da gibt es eher andere Baustellen im Kader. Gerade auch im Mittelfeld, weil da auch wirklich der Platz frei geworden war. Und ich denke, dass man so ganz gut gefahren ist. Es gibt keinen Grund, einen Spieler zu verpflichten. Es sei denn, es wäre wirklich jemand, der sich von Anfang an wie Sandro Wagner mit seiner Rolle abgefunden hätte. Ähnlich hätte es nämlich auch nur bei Inter sein können, weil momentan gibt es an Mauro Icardi, der darüber hinaus auch noch Kapitän der Mannschaft ist, schon Torschützenkönig in der Serie A war und erst 23 oder 24 Jahre alt ist, absolut kein Vorbeikommen. Deswegen die Notwendigkeit nach einem neuen Stürmer, zumindest auf Stammspielerniveau, die gibt es zurzeit für mich nicht bei Inter Mailand.
Also mal gucken, was dann Rafinha bei Inter bewirken kann, wie sich dieser Wechsel auf die Mannschaft auswirkt. Wir schauen gleich nochmal auf das aktuelle Geschehen. Vorher machen wir eine kurze Pause hier beim Transfer-Special von 90plus und meinsportradio.de. Wir sind gleich wieder zurück.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Winter Games, der Olympia-Podcast auf meinsportradio.de. Vom 9. bis 25. Februar berichten Andreas Thies und Malte Asmus täglich von den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang. Abonniere jetzt den Podcast und sei immer informiert. Winter Games, die Olympischen Winterspiele auf meinsportradio.de. Einer der bedeutendsten Sports Awards der Welt. meinsportradio.de begleitet exklusiv die Verleihung des Laureus World Sports Awards 2018. Alles Wissenswerte zu den Nominierten, umfangreiche Hintergrundinformationen und Interviews mit den Preisträgern. Kevin Scheuren berichtet für dich von den Laureus World Sports Awards 2018. Exklusiv auf meinsportradio.de. Abonniere jetzt den Podcast auf meinsportradio.de/Laureus oder in unserer kostenlosen App für iOS und Android.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de. Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de. 90 plus on air. Transfer Spezial auf meinsportradio.de.
25 Minuten ist das Transferfenster noch offen. Es kann noch ein bisschen was passieren. Wir haben einige Wechsel dann in dieser 2-Stunden-Live-Sendung noch gehabt, aber man muss sagen, so richtig viel passiert nicht. Chris McCarthy von 90 plus, hast du noch irgendwas Aktuelles für uns zu berichten? Tut sich gerade was?
Also im Vergleich zum letzten Sommer ist es in der Tat sehr, sehr ruhig heute Abend. Wie vermutet, wird es da jetzt nur einige Kleinigkeiten geben. Zum einen ist Islam Slimani von Leicester City zu Newcastle per Leihe gewechselt. Der Deal sollte in Kürze bekannt gegeben werden. Also Newcastle und vor allem Rafa Benitez bekommen jetzt endlich doch noch die erhoffte Verstärkung für die Offensive, denn dort sieht es bei den Magpies bekanntlich ziemlich mau aus. Ansonsten hat Pep Guardiola eben nach dem Spiel bestätigt, dass das Transferfenster für Manchester City jetzt geschlossen ist. Es werden keine Neuzugänge mehr erwartet und Riyad Mahrez dementsprechend wird auch bei Leicester bleiben. Hier betonte Pep Guardiola übrigens noch, dass es für ihn niemals möglich wäre, für einen Spieler 100 Millionen auszugeben, da er schon zu viele andere Spieler gebraucht habe. Also fand ich ganz interessant, dass hier diese Eingrenzung im finanziellen Bereich kam. Darüber hinaus noch hat Sam Allardyce vom FC Everton, der Trainer, bestätigt, dass die Verpflichtung von Eliaquim Mangala, also die Leihe des Manchester City-Verteidigers, unmittelbar bevorstehe. Und ansonsten ist es in der Tat momentan sehr ruhig. Großartige Vollzugsmeldungen werden jetzt auch nicht mehr erwartet, aber wir werden mal weiterhin ein Auge drauf werfen.
Manuel, du hast noch was. Du kannst uns zumindest von einem sich verdichtenden Gerücht um Alexander Mitrovic erzählen.
Genau, der hat ja in diesem Transferfenster schon einige Schlagzeilen gemacht. Also Rafa Benitez wollte den Stürmer ja nicht innerhalb der Premier League abgeben. Der erste Anderlecht, von dem er auch kam damals, war heute in den Schlagzeilen, dass sie sehr interessiert sind und dass sich da noch eine Laie andeutet. Jetzt ist Alexander Mitrovic heute ja nach Belgien geflogen. Blöderweise hat sich dann der Transfer nach Anderlecht zerschlagen. Das heißt, er hing dann in Belgien fest. Ja, was genau die Gründe waren, warum er jetzt nicht in Anderlecht unterschrieben hat, das ist nicht so ganz klar. Im Endeffekt war er zu einem so späten Zeitpunkt jetzt in Belgien unterwegs, dass er nicht mehr zurück nach England fliegen konnte, um da noch einen Deal zu unterschreiben. Jetzt hängt er irgendwo in Belgien rum und unterschreibt wahrscheinlich noch beim FC Fulham einen Leihvertrag bis Saisonende. Da müssen jetzt natürlich noch ein bisschen Papierkram erledigt werden. Und die Zeit drängt natürlich, weil das Transferfenster halt auch nicht mehr lange offen ist. Da kann es natürlich noch eine Vollzugsmeldung geben, aber die dürfte dann nicht innerhalb der nächsten 15 bis 20 Minuten vermutlich eintrudeln, sondern da geht es erstmal darum, dass die Vereine den Papierkram erledigen und dass der Transfer dann vielleicht etwas später verkündet wird, wenn diese stressige Phase jetzt überwunden ist. Da kam für ihn heute nicht viel rum, außer ein kosmischer Flug nach Belgien und eben wieder zurück. Also hat er vielleicht ein paar Bonusmeilen gesammelt, aber ansonsten war das vergebene Zeit. Aber so wie es jetzt aussieht, also das hat der Telegraph eben gemeldet, sieht es doch ganz danach aus, beziehungsweise sie beziehen sich auf Sky Sports, dass er dann für die Rückrunde in Fulham unterschreibt. Wie gesagt, Slimani zu Newcastle ist ja auch so gut wie fix. Das bedeutet natürlich, dass Mitrovic gehen kann und Martin Dubravka, Torhüter von Sparta Prag, wo der Verein heute Nachmittag schon verkündet hat, dass er auf dem Weg nach England ist, um sich einem Premier League Club anzuschließen. Da kristallisiert sich auch gerade heraus, dass es tatsächlich sich um Newcastle United handeln wird.
Also mal gucken, was da dann noch bekannt gegeben wird und was vielleicht jetzt noch in den letzten 22 Minuten des offenen Transferfensters noch so passieren kann. Gucken wir doch, während wir warten auf die Gewinner und Verlierer, auf eure Gewinner und Verlierer des Transferfensters, gehen wir mal euch, liebe 90-Plus-Kollegen, mal durch. Ihr habt ja die gesamte Transferperiode über das Ganze eingehend verfolgt und euch ja auch Urteile gebildet. Ein paar haben wir ja schon hier bei uns in der Sendung heute dann auch zu Gehör bekommen. Chris, fangen wir mit dir an. Wer ist denn dein großer Gewinner des Transferfensters?
Also ich muss wirklich sagen, ich habe mir ganz, ganz viel Mühe gegeben, die Vereinsbrille abzulegen.
ist ja so ganz gelungen.
Trotzdem, ich finde objektiv, und das muss ich jetzt wirklich betonen, rein auf dem Papier ist für mich Arsenal ein ganz großer Gewinner der Transferperiode. Man steht meines Erachtens besser da als im Sommer. Man hat in Sanchez einen Spieler abgegeben, den man ohnehin verloren hätte, der einfach aus verschiedenen Gründen sowieso nicht mehr in diesem Konstrukt funktionierte und hat dafür jetzt einen torgefährlichen Topstürmer in Aubameyang bekommen. Man hat einen sehr spielstarken Mittelfeldspieler in Mkhitaryan bekommen und das ist für mich schon auf dem Papier ausschlaggebend. Das ist wirklich eine verbesserte Situation im Vergleich zum Sommer und ich habe vorhin intern auch mit Marius drüber gesprochen. Wir hatten auch irgendwie das Gefühl, dass ein Mesut Özil gerade ohne Sanchez besonders aufzublühen scheint und diese Vertragsverlängerung, hatten wir eben angesprochen, ist ja auch irgendwie eine Vollzugsmeldung, eine Erfolgsmeldung für den Winter. Und ich kann mir gut aus vorstellen, dass Mesut Özil jetzt in neuer Rolle mit jetzt zwei mobilen Angreifern in Lacazette und Aubameyang noch mehr zur Geltung kommt und seinen Stempel mehr aufs Spiel draufsetzen kann. Und wie gesagt, also ich denke, alles in allem ist das für die Gunners ein sehr erfreuliches Transferfenster gewesen. Und das kann man erfahrungsgemäß nicht immer behaupten.
Das stimmt in der Tat. Mesut Özil wird ja von vielen immer sehr kritisch gesehen und es war ja eine lange Zeit in der Hinrunde auch ja eigentlich so der generelle Grundgedanke bei vielen Experten, dass gesagt wurde, der geht weg, der ist spätestens im nächsten Sommer weg bei United, vielleicht auch bei Real Madrid. Also man hat ja viele Optionen für ihn schon gesehen. Hat es wirklich den Ausschlag gegeben, dass um ihn herum jetzt vielleicht bei Arsenal so eine Mannschaft auch aufgebaut wird? Oder was würdest du sagen, hat ihn letztlich bewogen, diese Gedankenspielchen gar nicht mitzuspielen? Oder hat er sie vielleicht sogar mitgespielt, sich aber dann doch eines Besseren belehren lassen?
Also ich glaube, zunächst einmal muss man betonen, Mesut Özil scheint sich in London sehr, sehr wohl zu fühlen, unabhängig vom Sportlichen, fühlt sich dort zu Hause. Dazu kommt noch, ESPN und auch andere Quellen und Zeitungen berichteten, dass Manchester United und Paris Saint-Germain durchaus Interesse bekundeten an Özil und ich denke mal, dass er dort Ähnliches, wenn nicht sogar einen Tick mehr verdient hätte. Dazu gab es noch eine Offerte aus China. Okay, kann ich mir gut vorstellen, dass egal was die Vereine dort geboten haben, dass erstmal jetzt nicht interessant ist für einen 29-jährigen Spieler ist. Und ja, ich denke schon, dass es für ihn ausschlaggebend war, dass er sieht, dass um ihn herum etwas passiert. Die letzten Jahre waren enttäuschend. Gleichzeitig sieht er, dass der Verein etwas bezweckt. Er merkt, dass hinter den Kulissen gearbeitet wird, dass man die gesamte Struktur des Vereins reparieren will. Er sieht, dass in Aubameyang und Mkhitaryan wirklich Top-Spieler kommen, die ihn vor allem auch entlasten und unterstützen. Und daher denke ich, dass einfach für ihn dieses Gesamtkonzept auch einfach gepasst hat. Er fühlt sich dort wohl, er sieht, dass sich etwas tut und natürlich wird er auch fürstlich entlohnt. Also das darf man natürlich auch nicht vergessen. Ich denke, dass einfach alles zusammen für ihn daher auch gepasst hat und er einfach auch irgendwo da sesshaft ist.
Und er hatte mit Sicherheit auch keine Lust, seinen Schuhschrank umzuziehen, weil das hätte dann doch einiges an Arbeit bedeutet. Die hätte er wahrscheinlich nicht selber gemacht. Aber vielleicht war es auch einfach zu teuer. Ist ja auch ein sparsamer Junge, der gute Mesut Özil. Chris, Verlierer, kannst du aus deiner Sicht auch nur eingeben. Da seid ihr euch aber alle sehr einig. Deshalb können wir diese Verlierer-Diskussion gleich vielleicht auch in der großen Runde führen. Aber vielleicht kannst du erst, Chris, mal begründen, was du am FC Liverpool dann auch als besonderen Verlierer herausstellst.
Ja, wir werden wahrscheinlich nach der Sendung wieder ordentlich Kritik von den Liverpool-Fans erhalten. Und es soll sich jetzt auch wirklich nicht zu krass anhören, aber ich war einfach sehr, sehr enttäuscht von diesem Transferfenster von Liverpool. Ich habe es vorhin bereits angesprochen. Mich hat es einfach sehr verwundert, dass man sich da auf diesen Kompromiss mit Coutinho einlässt, ohne wirklich einen adäquaten Nachfolger in der Hinterhand zu haben. Man hat sehr große Ziele. Man ist auf mehreren Wettbewerben vertreten, möchte dementsprechend dort auch weiterkommen. Und es fehlt einfach die Qualität in der Tiefe, um auf diesen Wettbewerben überall ein großes Wort mitreden zu können. Klar, die Van Dijk-Verpflichtung, die kann man kritisch beäugen. Es ist ein Spieler, den man gebraucht hat, man auf einer Position, die momentan sehr schwach besetzt ist. Gleichzeitig glaube ich nicht, dass Van Dijk alleine die Defensivprobleme beheben wird, denn das hat meines Erachtens auch sehr, sehr viel mit der Kloppschen Spielweise und der Gesamtausrichtung der Mannschaft zu tun. Das ist dann teilweise schon sehr, sehr stürmisch und da wird es schon viel mehr bezwecken, wenn da ein solider Sechser kommt und beziehungsweise ein Mittelfeldspieler, der Struktur reinbringt, wie vielleicht Naby Keita. Ich habe einfach das Gefühl, dass Jürgen Klopp vielleicht sogar da ein Tick blauäugig in die Sache reingegangen ist. Er ist ein Spieler, der seinen Spielern vertraut. Er erinnert mich in der Weise ein wenig an Arsene Wenger, dass er teilweise zu viel Vertrauen in seine Spieler hat, zu lange an ihnen festhält, wie auch an den Torhütern jetzt beispielsweise. Und ich befürchte fast, dass seine Idee, ein Spielsystem, ein Konstrukt zu schaffen, das nicht von Einzelspielern abhängig ist, ihn jetzt dazu auch irgendwo gebracht hat, dass er wirklich auf Coutinho verzichten kann. Und ich glaube einfach nicht, dass das wirklich möglich ist. Ich glaube, es ist etwas Illusion zu denken, dass man nicht von einzelnen Spielern abhängig ist. Dafür hat Coutinho einfach schon zu viele Tore und Assists geliefert, dass man davon ausgehen kann. Also wie gesagt, ich habe einfach das Gefühl, Liverpool hat etwas zu wenig diesen Winter gemacht und etwas krasser gesagt, sich vielleicht sogar in der Tiefe, gerade in der Offensive, sogar etwas verschlechtert.
Oh, das Faxgerät klingelt. Es tut sich doch tatsächlich noch mal was, eine Viertelstunde vor Schluss des Transferfensters. Es kommt ein Fax, es kommt eine offizielle Bestätigung eines Wechsels und die kommt aus Anderlecht. Und Manu, du weißt, worum es geht.
Genau, es geht um Lazar Markovic, den Offensivspieler vom FC Liverpool, der ja zuletzt mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht wurde, aber auch mit Swansea City. Das hat sich beides offensichtlich zerschlagen. Da war tatsächlich von der Leihe bis zu einem Verkauf alles möglich. Jetzt haben sich die Nachrichten aber in den letzten Minuten überschlagen. Zuerst hat James Pearce vom Liverpool Echo gemeldet, dass Markovic zum ersten Jahr Anderlecht verliehen wird. Dann hat das Het Laatste Nieuws gemeldet, auch eine sehr seriöse Quelle aus Belgien. Und wirklich Sekundenbruchteile später hat es der erste Jahr Anderlecht dann auch offiziell verkündet. Also Lazar Markovic, der damals mit sehr viel Vorschusslorbeeren von Benfica zu Liverpool wechselte und inzwischen noch einige Male verliehen wurde, schließt sich jetzt erstmal auf Leihbasis dem RSC Anderlecht an. Das könnte natürlich auch ein Grund sein, warum Mitrovic jetzt nicht nach Anderlecht gewechselt ist, was, denke ich, eher mit dem Gehalt zusammenhängt von beiden Spielern. Ja, ist auf jeden Fall so die Möglichkeit für Mitrovic, sich nochmal ein bisschen für Markovic sich ein bisschen nochmal in den Fokus zu spielen und einfach dafür zu sorgen, dass er vielleicht im Sommer, weil sein Vertrag läuft noch bis 2019, dass er einfach nochmal ein seriöses Angebot bekommt, denn eine Zukunft in Liverpool wird er nicht haben. Das war bis jetzt ein sehr unglücklicher Verlauf seiner Karriere in Liverpool. Wenn er jetzt in Anderlecht wirklich gut funktioniert und gut einschlägt, ist es gut möglich, dass er auch nochmal sich für einen etwas größeren Verein oder eine größere Liga empfehlen kann. Er ist ja auch erst 23 Jahre alt, also er hat noch vieles in seiner Karriere vor sich. Aber das ist auf jeden Fall jetzt offiziell. Liverpool hat einen weiteren Spieler von der Gehaltsliste und hofft natürlich, dass er jetzt in Anderlecht gut einschlägt, damit man den im Sommer noch verkaufen kann.
Also da hat sich doch tatsächlich dann eine Viertelstunde vor Schluss des Transferfensters noch was getan. Mal gucken, ob in den letzten 13 Minuten auch noch ein bisschen was passiert. Wir haben gerade ja unsere Diskussion kurz unterbrochen, wer denn die Gewinner und die Verlierer dieser Transferperiode sind. Chris McCarthy von 90plus hatte den Anfang gemacht, hatte gesagt, Arsenal der Gewinner und Liverpool der Verlierer. Beim Verlierer, da ist er sich mit Marius Merck auf jeden Fall einig. Marius, Liverpool, auch dein Kandidat. Du hast es ja eben schon in unserer Sendung ausgeführt. Du kannst es ja noch mal kurz auf den Punkt bringen, was für dich Liverpool zum Verlierer macht.
Ja, also ich habe das, glaube ich, vorhin fast schon in einer bisschen unnötigen Schärfe gesagt.
Aber, ich fand's gut.
ja, aber es ist halt nun mal so, der ganze Aktionismus von dem Verein wirkt für mich einfach merkwürdig. Der Transfer von Van Dijk ist für mich anhand der Ablösesumme wirklich eigentlich an Lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten. Man muss wirklich sagen, Virgil van Dijk ist echt ein guter Premier League Verteidiger in den letzten zwei Jahren gewesen. Aber bei der Summe muss man ja wirklich glauben, man hätte Thiago Silva oder Jerome Boateng oder irgendein solches Kaliber verpflichtet. Das ist er nun mal nicht, ja, und das ist das Entscheidende. Er kann es noch werden, aber bei einem 26-Jährigen kaufst du auch nicht mehr so viel Potenzial mit, wie Manu vorhin beim Beispiel Pellegrini angeführt hat, Potenzial mitkaufen. Darüber hinaus auch der Abgang von Philippe Coutinho. Ich kann halt einfach nicht nachvollziehen, wie ein Top-Club wie Liverpool, der eine ganz gute Saison spielt, ist auf Kurs, sich für die Champions League zu qualifizieren, ist, hat in der Champions League, wo man sich schon letztes Jahr qualifiziert hatte, überwintert. Man hat noch gewisse Saisonziele zu erreichen und man gibt den besten Spieler zwar für einen tollen Betrag ab, aber der Transfer macht auch für Barcelona momentan keinen Sinn, weil der Meisterschaft und Pokal werden wahrscheinlich geholt. In der Champions League ist er nicht spielberechtigt. Das ist eigentlich das einzige Fragezeichen, dass Liverpool dann trotzdem nicht in der Lage ist, dem Spieler irgendwie einzutrichtern. Hör mal zu, es wäre echt noch sinnvoll, wenn du noch bis Sommer bleiben würdest. Wir haben diejenigen Ziele mit dir. Dafür versprechen wir dir, dass du im Sommer gehen kannst. Leipzig hat das über ein Jahr mit Naby Keita geschafft und ich würde jetzt einfach nur mal aus der Ferne ohne Naby Keita, den will ich nicht zu nahe drehen, aber ich glaube, Naby Keita ist jetzt auch nicht unbedingt der geduldigste Mensch, ja. Und ich denke, dass es auch bei Coutinho möglich gewesen wäre, wenn man gewisse Sachen anders gemacht hätte. Und daher sehe ich Liverpool ganz eindeutig mit großem Abstand als den für mich größten Verlierer in der Transferperiode.
Manuel, für dich auch Liverpool der Verlierer. Hast du noch einen anderen Grund, den die beiden anderen noch nicht genannt haben?
Genau, also ich kann da nicht mehr viel hinzufügen. Ich denke, was für mich auch ein Punkt ist, ist, dass man dann nicht mal als Coutinho-Ersatz ein Kaliber Philippe Coutinho hätte verpflichten müssen. Also ich finde überhaupt, einen Offensivspieler hätte Liverpool ganz gut getan. Ich denke, dass man jetzt noch Daniel Sturridge auf Leihbasis abgegeben hat und man jetzt als Alternative zu Roberto Firmino einfach nur noch Danny Ings hat, der, glaube ich, seit Menschengedenken kein Profispiel mehr absolviert hat, und den jungen Solanke. Das halte ich halt für extrem riskant und ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn Firmino mal 4, 6, 8 Wochen fehlt. Das ist, wenn man auf mehreren Hochzeiten tanzt, extrem schwierig. Wie gesagt, ich finde ja nicht mal, dass man einen Topspieler hätte verpflichten müssen, wie Thomas Lemar oder sowas, sondern einen Spieler der Kategorie Lanzini, der eine ähnliche Entwicklung nehmen kann wie Coutinho. Lanzini ist jetzt vielleicht ein falsches Beispiel, weil er gerade auch mehrere Wochen verletzt ausfällt, aber trotz allem ein Spieler von seiner Qualität, der einfach jetzt mit einem Wechsel zu einem Top-Club einfach den nächsten Schritt machen könnte. Ich denke, so einen Spieler hätte man verpflichten können. Und wie schon gesagt wurde, der Coutinho-Abgang wird ja nicht urplötzlich gekommen sein, sondern man konnte sich ja lange darauf vorbereiten. Und dass man dann offensichtlich nichts in der Hinterhand hatte, das halte ich für, ja, ich will nicht sagen amateurhaft, aber das ist schon, kommt schon nah ran. Also Van Dijk ist, wie gesagt, wie die beiden anderen auch gesagt haben, ist wirklich eine gute Verstärkung. Über die Ablösesumme, ja, reden wir jetzt mal nicht, aber ich finde, es sind einfach noch zu viele Baustellen offen. Also wenn man denkt, dass da noch ein tendenziell neben Keita im Sommer ja auch noch ein spielstarker Sechser kommen muss, der auch mal ein bisschen Ruhe in das Spiel bringen kann. Also Liverpool lebt ja sehr viel von Dynamik. Manchmal artet es auch in Hektik aus. Dass da nochmal ein beruhigender Part kommen muss, ist ja auch klar. Und die Torhüter-Problematik hat Marius ja auch schon angesprochen. Ich finde, man hätte mit den vorhandenen finanziellen Mitteln in diesem Winter vielleicht noch zumindest eine Problemstelle lösen können oder einigermaßen lösen können. Und jetzt wird es im Sommer natürlich darauf ankommen, da muss man quasi nur gute Entscheidungen treffen, weil sonst läuft man in der nächsten Saison wieder ein oder zwei oder vielleicht sogar mehrere Problemstellen hinterher.
Aber Liverpool ist nicht dein einziger Verlierer. Du hast noch einen zweiten Kandidaten, West Ham.
Ja, ich finde, West Ham United hat wirklich keinen guten Job gemacht. Ich weiß auch nicht so genau, was deren Plan in diesem Winter war. Klar, man hat mit Joao Mario einen vernünftigen Spieler verpflichtet auf Leihbasis. Ich denke aber, gerade auch die Verletzungen von Lanzini und auch Andy Carroll hat man nicht gut reagiert. Diafra Sarko wurde überdies noch nach Rennen abgegeben. Ich finde einfach, da ist einfach in der Offensive nicht genug Potenzial, sowohl in der Spitze als auch in der Breite vorhanden. West Ham und die Stürmer ist ja sowieso eine Geschichte für sich. Also da wird quasi jede Transferperiode wird irgendjemand verpflichtet, irgendjemand geht. Ich bin der Meinung, dass der Kader einfach relativ unausgewogen ist. Jetzt hat man Reece Oxford wieder nach Gladbach abgegeben, den hat man eigentlich zurückgeholt, um ihn teuer zu verkaufen, damit man Einnahmen generieren kann, um weitere Transfers zu tätigen. Jetzt wurde häufig berichtet, dass Leander Ndonka, sehr talentierter Mittelfeldspieler von Anderlecht, bei West Ham auf dem Zettel steht. Da hat man gehofft, dass man diesen Transfer irgendwie finanzieren kann, indem man André Ayew zu Swansea verkauft. André Ayew wurde zwar verkauft, aber Ndonka wurde noch nicht vorgestellt bei West Ham und da gibt es auch keine Updates im Moment. Deswegen ist das für mich so ein bisschen ja halbherzig und halbgar, was West Ham United bis jetzt auf dem Transfermarkt in diesem Winter gemacht hat. Vielleicht kommt jetzt heute Abend noch was rein. Also es muss ja nicht heißen, dass in den nächsten 5 Minuten noch was verkündet werden muss, sondern müssen ja nur die Papiere vollständig eingereicht werden. Eine Verkündung kann ja auch im Laufe der Nacht oder früh morgens stattfinden. Aber es würde mich schwer überraschen, wenn West Ham die Probleme, die sie jetzt im Moment haben, wenn sie die in den nächsten Minuten noch alle lösen können.
Also bei den Verlierern wart ihr euch einig, vor allen Dingen in Sachen Liverpool. Bei den Gewinnern, da sind sich Marius und Manu auch einig, nämlich Schalke 04, einer der Gewinner dieses Transferfensters, wo sie Leon Goretzka verloren haben, Marius. Oder beziehst du dich nur auf das, was sie sich unmittelbar auf die Rückrunde auswirkt?
Ja, ich sag mal so, man kann auch Leon Goretzka was Positives abgewinnen. Dieses ewige Theater um seine Person ist jetzt auch zu Ende, es ist Gewissheit. Hat in den letzten Wochen, glaube ich, dann auch so einen Punkt erreicht, wo es möglicherweise angefangen hat, ein bisschen zu stören. Aber sonst finde ich das Business, was Schalke gemacht hat in diesem Januar, durchaus beeindruckend. Mit Teuchert hat man einen jungen, vielversprechenden Spieler gewinnen können aus Nürnberg. Dazu kam Baba zurück von Chelsea. Da hat man jetzt endlich eine zweite Option neben Okcipka auf der Außenbahn. Und darüber hinaus die Leihe von Marco Piazza von Juventus ohne Kaufoption. Aber da habe ich mir mal Gedanken gemacht, wie das noch interessant werden könnte. Denn anscheinend ist ja die Leihe von Benedikt Höwedes, er ist ja wiederum andersrum ausgeliehen. Und also die beiden Vereine scheinen da zumindest eine ganz gute Verbindung aufgebaut zu haben. Und bei Benedikt Höwedes soll eine Kaufoption bestehen, wenn er eine gewisse Anzahl von Einsätzen erreichen wird, oder eine Kaufpflicht. Ich glaube, das ist nicht mehr zu erreichen, selbst wenn Juventus in allen Wettbewerben ziemlich weit kommen würde. Dennoch scheint der Wunsch bei Höwedes zu sein, auch im Sommer über den Sommer hinaus bei Juventus zu bleiben. Ja, und dementsprechend könnte man dann überlegen oder könnte Juventus in die Verhandlung gehen, wenn man den deutschen Nationalspiel wirklich halten will, ob man nicht, wie wir schon vorhin gesprochen haben, ein neues Phänomen auf dem Transfermarkt, diese Vorgehensweise hier anwendet und Piazza gegen Höwedes tauscht. Mhm. Ich denke, das könnte möglicherweise noch ein Thema werden. Aber, und dazu kommt natürlich auch noch der ablösefreie Transfer von Marc Uth, der im Sommer kommen wird. Das, was für Schalke, finde ich, ein super Deal ist. Uth, einer der besten deutschen Stürmer in dieser Saison, auch von seiner Torquote, und bin mir sicher, dass Schalke auch viel Freude an ihm haben wird. Von daher sehe ich Schalke wirklich mit einer sehr gelungenen Transferperiode, trotz Goretzka.
Oh, ein Fax. Und das sieht vom Briefkopf her aus, als wenn es aus Bordeaux kommen sollte. Ja, tut es tatsächlich. Manuel, du kannst uns gleich wieder Näheres sagen.
Genau, die Girondins wurde in den letzten Tagen häufiger mit der Verpflichtung von Martin Breitweite von Middlesbrough in Verbindung gebracht. Ein dänischer Stürmer, der auch mit Werder Bremen in Verbindung gebracht wurde, bevor sie Milot Rashica verpflichtet haben. Breitweite ist ein 26-jähriger Stürmer, der gerade erst im Sommer für 11,3, glaube ich, Millionen Euro von Toulouse nach Middlesbrough gewechselt ist und dort eigentlich ganz gut funktioniert hat, 21 Pflichtspiele absolviert, 6 Tore geschossen, 2 Assists gegeben, über 1500 Pflichtspielminuten absolviert, also es war jetzt keine schlechte Halbserie, aber die Girondins, eben schon von mir genannt, als eine Mannschaft, die zumindest einen soliden Job gemacht hat in der Liga, hat ihn sich jetzt gesichert per Leihwechsel für die Rückrunde, hat sich aber offenbar eine Kaufoption gesichert. Also das, da gab es auch übereinstimmende Medienberichte aus Frankreich, dass wenn er kommt, dass es dann eine Kaufoption geben wird. Die Girondins hat eben auf jeden Fall den Wechsel als fix vermeldet und hat auch von einer Kaufoption gesprochen, also wird da schon was dran sein, wenn der Verein selbst offiziell bestätigt. In welcher Höhe das jetzt stattfinden wird, weiß ich nicht, das ist auch nicht bekannt. Ich denke, es wird knapp unter den 11,3 Millionen sein, die im Sommer bezahlt wurden. Auf jeden Fall hat sich die Gironde da jetzt noch einen Stürmer geholt, der treffsicher ist, der auch vorher in der Liga verlässlich getroffen hat in seinen 4 Jahren, die er da gespielt hat. Ist erfahrener Nationalspieler. Ich glaube, da kann man nicht viel verkehrt machen.
Also, dann sind wir gespannt, was da dann in der Tagespresse dann noch stehen wird über die genauen Modalitäten. Manu, zum Abschluss darfst du dann auch noch kurz deinen Gewinner küren. Schalke hattest du schon, oder hatte Marius ja schon gesagt, du hast aber noch einen zweiten.
Na, erstmal würde ich zu Schalke noch ergänzen, dass ich auch Cedric Teuchert sehr interessant finde. Ist ein sehr junger, talentierter Spieler, der bei Nürnberg schon sehr gute Ansätze gezeigt hat, finde ich, auch ein Spieler ist, der in dieses Konzept und diese Systematik von Domenico Tedesco relativ gut reinpasst, der auch die Halbposition hinter der Sturmspitze spielen kann, weil er über Dynamik kommt. Ich denke, dass Tedesco sich so seinen Spielertypen zusammenbastelt, auch gerade, weil er damit rechnet und was ja nicht unrealistisch ist, dass Schalke in der kommenden Saison im internationalen Geschäft unterwegs ist, dass er auch schon auf die Kaderbreite achtet. Ich finde, ja, wie gesagt, auch Arsenal und Everton, die schon erwähnt wurden, durchaus realistisch als Gewinner. So einen überragenden Job auf dem Transfermarkt hat für mich eigentlich keiner gemacht. Es gibt viele Vereine, die einen guten Job gemacht haben, darunter auch Manchester City. Ich finde, Pep Guardiola hat tatsächlich mit Laporte einen hervorragenden Innenverteidiger geholt, den ich schon seit mehreren Jahren beobachte und von dem ich extrem viel halte. Ich finde, das ist eine Position, wo noch Nachholbedarf bestand, gerade weil Vincent Kompany sehr verletzungsanfällig ist, ein Spieler ist, der häufiger mal auch länger auszufallen droht. Ich denke, da hat man wirklich eine der wenigen Lücken, die es in diesem Kader noch gibt, geschlossen. Defensiv im Mittelfeld war jetzt in diesem Winter nichts drin, weil einfach Yaya Touré noch bis zum Sommer unter Vertrag steht, der auch unglaubliche Gehaltssummen verschlingt und da ist man ja aber auch mit Fred von Schachtja Donetsk angeblich schon in relativ guten Gesprächen, sodass der dann auch ersetzt wird. Also da steckt auf jeden Fall ein großer Plan dahinter und ich finde, dass Laporte oder die Verpflichtung von Laporte jetzt einfach wieder ein weiterer Schritt in diesem Plan gewesen ist und das ist, was so diesen ja nahezu perfekten Kader, den Guardiola in seinem Hinterkopf hat, wieder weiter komplettiert.
Also damit also Manchester City der Gewinner für unseren Kollegen Manuel Behlert und Chris McCarthy zum Abschluss. Du hast noch eine nette Geschichte von Ibrahim Amadou für uns zum Ausklang, zum Ende unserer Sendung.
Ja, es ist halt wieder so eine typische Deadline-Day-Geschichte, deswegen würde ich sie noch gerne loswerden. Wir erleben das ja jedes Transferfenster, dass Spieler versuchen, in reiner Verzweiflung irgendwie noch einen Wechsel zu erzwingen. Man denke da an einen Peter Odemwingie, der mal in Eigenregie mit dem Auto am Trainingsgelände aufgetaucht ist, ohne dass damals West Bromwich mit dem Verein überhaupt sprach. Mahrez war mal am Flughafen, hat verzweifelt auf den Anruf gewartet. Jetzt haben wir noch eine nette Geschichte zu Ibrahim Amadou, Kapitän des OSC Lille. Und der ist heute in Eigenregie mit dem Zug nach England gefahren, nach London, ohne die Einwilligung seines Vereins, seines Arbeitgebers. Und hat dann damit versucht, einen Wechsel zu Crystal Palace oder West Ham zu erzwingen. Also Hauptsache in die Premier League, Hauptsache einen guten Vertrag. Aber OSC Lille stellte sich quer, wollte ihn nicht abgeben, ohne einen adäquaten Ersatz zu verpflichten. Das hat jetzt nicht geklappt. Und wie Sky Sports jetzt berichtet hat, stand Amadou jetzt noch die letzten Stunden, mittlerweile in London angekommen, permanent mit Lille telefonisch im Kontakt, soll sie regelrecht angebettelt kommen, aber es sieht danach aus, als würde Lille hier jetzt konsequent bleiben und Amadou kann dann direkt das nächste Ticket zurück nach Hause nach Lille buchen.
Also, dann wünschen wir ihm auf jeden Fall eine gute Heimreise. Euch vielen Dank fürs Zuhören beim Transfer Deadline Day hier auf meinsportradio.de. Zusammen mit den Kollegen von 90 Plus haben wir euch die letzten 2 Stunden des europäischen Transferfensters ja, hoffentlich kurzweilig gestaltet und euch mit den heißesten Informationen versorgt und euch eine Einschätzung gegeben, was eben los war in diesem Transferfenster. Die Gewinner und Verlierer haben wir gekürt. Also 2 Stunden kurzweiliges Programm hier auf meinsportradio.de, was ihr natürlich im Real Life gerne dann auch morgen noch als Podcast bei uns auf der Webseite runterladen könnt, euch nochmal anhören könnt, denn vieles, was wir heute besprochen haben, das sind eben auch Analysen zu dem, was sich so in den letzten Wochen ereignet hat auf dem Transfermarkt in Europa. Hört also morgen nochmal rein und bleibt uns gewogen hier auf meinsportradio.de. Hört eifrig nicht nur Fußball-Podcasts, sondern alles, was wir produzieren, lohnt sich auf jeden Fall gehört zu finden. Hört uns mit der App für iOS und Android, dann seid ihr immer mit meinsportradio.de verbunden und natürlich auch immer mit 90 Plus on Air Matchday. Und ich sage vielen Dank an die beteiligten Kollegen von 90 Plus heute. Vielen Dank, Jungs.
Danke auch.
Danke.
90 Plus on Air. Transfer Spezial auf meinsportradio.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.